hat so eine Tradition die letzten Jahre, dass ich ganz gerne über meine Lieblingsspielzeuge, meine Lieblingswerkzeuge ein bisschen erzähle, was ich jeden ganzen Tag mache. Das ist auch einfach ein Vortrag zu halten. Und so ein Tool, wer war die letzten Jahre schon mal bei dem Vortrag bei mir? Okay. Die paar haben dann gemerkt, irgendwo, ich habe über S-Trace erzählt und über Spritpreise und irgendwas. Und immer wenn da Zahlen aufgetaucht sind, bin ich plötzlich hergegangen, was sind das für Zahlen? Und dann plopp, kam ein Knubler-Tool. Das ist ein wunderschönes Tool, zum einfach mit Grafiken von Zahlen machen. Mache ich seit ungefähr 20 Jahren, würde ich mal schätzen. Das gab es mal früher für den Stiftplotter, so mit HP. Und ist immer noch ein traumhaftes Tool. Und deswegen dachte ich, immer wenn dann Leute gesagt, das geht so schnell mit den Spritpreisen am Schluss noch, plopp, da haben wir eine Grafik. Machen wir mal nur Knubler. Weil die Daten müssen woher kommen, also wir werden so an anderen Sachen sicher ein bisschen rumkommen und wir brauchen ein bisschen Shell-Spielereien der letzten Jahre, um die Zahlen dahin bringen, dass es schön aussieht. Aber im Wesentlichen geht es darum, ein schönes Tool für Grafiken und Diagramme und sonst was zu zeigen. Wer hat jemals was mit Knubler gemacht? Oder schon? Wer hat, okay, einfacher, wer hat noch nie was mit Knubler gemacht oder davon gehört? So, ganz kurz, was ich erzähle, kleines bisschen über mich, was ich sonst alles getrieben habe. Ein bisschen, wo die Doku kommt. Das ganze Zeug müsst ihr euch alles selber durchlesen. Ich zeige euch, wo es viel, viel mehr Beispiele gibt von Sachen, die Knubler kann, die ich nicht einmal anschneiden werde und die ich auch noch nie selber gemacht habe. Und dann werden wir einfach ganz viel mit Knubler spielen. Wenn es Fragen, Ideen, Anregungen gibt, an ein paar Stellen weiß ich selber nicht weiter. Ich habe das mal probeweise vor 2 Wochen bei uns gehalten und schon wieder was über Knubler gelernt. Ich mache so Vorträge immer, um was von euch lernen zu können. Und wenn irgendwas nicht tut oder auch wenn es nicht verständlich ist, wir haben 1,5 Stunden Zeit und die dürft ihr ausfüllen. Nicht bloß. Und manchmal auch, ja, wie das bei jedem so Tool halt ist, zumindest Sachen, wo ich nicht verstehe oder wo für mich nicht tun. Und gestern bin ich beim Vorbereiten noch über einen komischen Bug gestolpert, der ganz scary ist. Aber mal gucken, ob wir dafür Zeit haben. Eine Folie über mich. Ja. Software habe ich angefangen irgendwie in der Schule, da stand so ein toller Rechner rum und ja, da haben wir alles Open Source gemacht, weil bei uns in der Straße waren 3 Gymnasien und die hatten dann überraschenderweise irgendwann alle die gleichen Computer und klar hat man das Zeug ausgetauscht. Bloß, es war weder Open noch Source noch irgendwie, aber war völlig selbstverständlich, war behilfssicher. Wo ich dann an die Uni gekommen bin, war dann relativ einer meiner ersten Jobs, nachdem wir ein Systemupdate am zentralen Rechner gemacht haben, da ist so ein Magnetband. Lass doch mal laufen und dann hatte die Uni Tübingen Tech freie Software bis heute mit tollen Sachen und die interaktiv weiterentwickelt wird, wo man die Quellen reingucken kann, wo man lernen kann, warum tut es nicht, wo man schöne Sachen machen kann. Da viel VMS und Unix gemacht und einen Haufen PC-Kram mit Hardware und Grafik und irgendwie und das fand ich immer nicht so lustig, wie so ein Intel-Assembler funktioniert. Und dann gesagt, ja, okay, muss nicht wirklich sein. Wir haben jetzt richtig gute Rechner mit richtig tollen CPUs und Unix und so. Kostet zwar viel Geld, aber die Uni zahlt ja. Weil ich habe halt kein Unix daheim gehabt, bis dann das Linux kam. Und 92 habe ich mir so einen gebrauchten PC gekauft, damit ich halt auch daheim ein Unix haben konnte. Wobei eigentlich erstmal ein BSD geplant war, ehrlicherweise. Weil BSD ja viel toller, hipper inner ist, bis ich es dann versucht habe, laufen zu lassen und es jeden Tag kaputt ging. Und da habe ich dann halt irgendwann mal Linux ausprobiert und das ging nie kaputt und es ist immer noch auf dem PC. Und dann halt auch wieder Intel. Dann habe ich relativ früh eingegangen, haben wir eine Grafikkarte im PC reingesteckt und weil ich gesagt, ah, da gibt es einen Treiber für. Ja, den Treiber gab es dann halt doch nicht wirklich, dann schreibe ich mal einen Grafiktreiber, das habe ich dann auch 8 bis 10 Jahre gemacht, mache ich manchmal heute noch. Grafik ist immer schön. Und jetzt habe ich dann über 10 Jahre in Tübingen bei Science and Computing gearbeitet bis letztes Jahr und da viele tolle Sachen und auch viele schöne Unix-Vorträge und sowas machen können. Und jetzt seit einem Dreivierteljahr bin ich bei Bosch in Reutlingen und mache dann das Gleiche weiter. Und weil Bosch mir das Wochenende finanziert, auch noch eine Werbeseite, also ich bin nicht direkt Bosch, sondern Bosch Sensortech, ist eine kleine Tochter und wir machen alles, was in so Consumer-Elektronik drinsteht, so Sensoren in Handys, in Wii-Konsolen, in Quadcoptern, und keine Ahnung was. Ich bin also da so, ja, Beschleunigungssensor, Magnetkompass-Sensoren, Drehratensensoren, Druckmessen, dann für, wie wird das Wetter und so Zeugs, Feuchtigkeit, all so ein Kram und Mikrofone. Ich bin in einem neuen Projekt für neue Hardware, die es noch nicht gibt und die gelauncht ist, wo aber ganz tolle, irgendwann hoffentlich freie Software drinstecken wird, die dann auch wieder ins Handy reinkommt, sowohl die Software als auch die Hardware oder Kaffeemaschinen oder was wir alles für tolle Ideen haben. Dazu dann vielleicht nächstes Jahr wieder ein Vortrag über ShellScript, wie man mit ShellScript einen Kerneltreiber automatisch generieren kann. Schauen wir mal. Und wir suchen Leute, also wenn irgendjemand Spaß hat mit Hardware und Kerneltreiber, Embedded, Scripting, Knubler. Wir machen Messdatenauswertung auf unseren Controller mit Knubler. Werde ich noch ein paar Sachen vielleicht zeigen. Da läuft ein Knubbler drauf und der tut automatisch die Messdaten fitten, kalibrieren, sonst irgendwas. Zeigt dann noch während dem Messen so ein Messdiagramm an. Läuft alles auf so einem kleinen Mikrocontroller-Board mit Android. Ja, Knubblot. So meine Doku-Seite immer, wo weiß man viel mehr, wie ich erzählen kann. Mein Knubblot, Zionix, sagt fast gar nichts. Da steht was drin, ja, gibt zwei, drei Environment-Variablen, lohnt nicht so arg zu lesen. Das meiste, was man in Knubblot ganz viel haben kann, ist, es gibt eine interne Help-Seite. Wenn man schon in Knubblot drin ist, werden wir gleich sehen, gibt es ein Help. Und das Help ist hierarchisch strukturiert. Man kann zu jedem Kommando, also so ähnlich wie der Bash vielleicht auch, Help Plot, Help dieses, Help jenes. Ich muss wissen, wie es heißt. Und wenn ich nicht weiß, wie das Set Data Style oder Set Style Data Plot irgendwas, dann kann es schwierig sein. Und da ich dann irgendwann mal gelernt, das ganze Help-File steckt in einer einzigen ASCII-Datei drin. Und wenn man es dann nicht so richtig, oder einfach auch wirklich zum Durchlesen, es lohnt wirklich da mal rein, dann kann ich durch Less oder Emacs, whatever, Volltextsuche machen. Und wenn ich weiß, da war doch mal ein Stichwort, dann muss ich zumindest nicht mehr wissen, in welchem Sub-Sub-Sub-Kommando das irgendwie drin ist und kann da geschwind nachlesen. Für die ganz alten Hasen, wer es anguckt, das ganze Help-System und auch diese Datei, das ist VMS-Help-Format. Das ist wirklich geplant wie VMS, war so ein altes Betriebssystem von ganz tollen Computern, die viel schönere Sachen wie Unix und Linux konnten. Und da war ein Help-System eingebaut und so hat man das Help gemacht und dann konnte man Help, Directory, Kommando, irgendwas. Das ganze System-Helfezeug hat so hierarchisch funktioniert und das ist das Datenformat. Lebt heute in Knubblot noch. Das ist mal so die Online-Hilfe, das erklärt es in dürren Worten und man muss immer noch ungefähr wissen, wie es heißt. Dann gibt es eine gute Dokumentation, die normalerweise mit installiert wird. Dazu muss man allerdings bei fast allen Distributionen ein extra Paket Knubblot-Doc dazu installieren. Knubblot ist das eigentliche Tool zum Bildchen malen. Die Dokumentation wird nicht automatisch mit installiert, ärgerlicherweise. Also es lohnt sowohl, ich habe hier SUSE laufen, in der Firma haben wir Ubuntu, noch Ubuntu 11.04, aber ich nehme an, das wird nicht. Wenn man Knubblot-Doc nicht installiert hat, hat man keine Doku, das ist doof. Möchte man haben. Und dann kann man sich das im Browser angucken, da gibt es irre viel Doku. Es gibt jede Menge Sachen, werde ich gleich noch zeigen, auf der Knubblot-Seite selber. Da hat es unendlich viele Demos und Beispiele und sonst irgendwas. Und in dem Doku-Verzeichnis, bei SUSE steht hier Doc-Packages noch irgendwie drin. Das ist der Ubuntu-Pfad. Gibt es ein Examples-Verzeichnis? Das werde ich jetzt gleich mal laufen lassen, für Sachen zeigen, was ich jetzt nicht machen werde. Das Problem, wenn man da einfach reingeht, da gibt es dann so eine Kommando all.dem. Wenn man die Datei mit load lädt, dann läuft das los, ganz toll. Bei Ubuntu haben sie manche von den Dateien komprimiert, unter anderem das all.dem selber. Das heißt, weil das ja meistens das Systemkram ist, kopiert es euch in eine temporäre Verzeichnis. SUSE liegt das alles entkomprimiert rum, aber er möchte da mal Dateien anlegen können. Auch in SUSE kann ich nicht in das Examples-Verzeichnis als normaler Benutzer reingehen und das komplett durchlaufen lassen. Ihr braucht eine Kopie, wo ihr schreiben dürft. Aber da ihr das alles von Quellen übersetzt, da gibt es ein Demo-Verzeichnis, in Quellen ins Demo-Verzeichnis reingehen, tut ganz toll. Und damit hat man dann eigentlich so ziemlich alles, was man mit Knubblot machen möchte. Jetzt mal gucken, wo ich den... das kommt später. Werbung für hinten raus. Der nächste Linux-Tag wird das erste Mal in diesem Jahrtausend wieder in Tübingen stattfinden. Ich war ganz begeistert. Freunde haben angefangen, hey, wir brauchen wieder Linux-Tag in Tübingen. Kommt nach Tübingen. Seit gestern ist der Call for Paper offen. 10. Juni, wunderschönes Wetter. Stadt mit Stocher, alte Universität. Macht Vorträge, sonst irgendwas. Da unten kann man dann sich anmelden machen. Wird sicher ganz klasse. Nicht so groß wie hier, aber die Informatik macht es. Die haben auch schöne Hörsäle. Zeige ich am Schluss nochmal. Eigentlich wollte ich auf knubblot.org, wo man das zeigt, dann rund. Da geht es schon los, ja genau. Aber es gibt noch einen Link nach Knubblot wenigstens. Knubblot.info. Da ist der Browser noch zu groß. So ein paar Zeichen, also da gibt es unheimlich viel Demo, Dokumentation, alles Mögliche und unter anderem auch eine Gallery of Demos. War das die richtige Seite? Da ist es so ein bisschen nach Kategorien sortiert, was es alles Tolles gibt für 2D-Plots, für 3D-Plots. Da kann man dann schnell mal nachgucken. Ich hätte gern irgendwas mit Error-Bars, mit Fehlerverteilung und sowas. Und das Schöne ist, da kommt dann immer so, wie das aussieht. Und wirklich hier die paar Knubblot-Kommandos, die werde ich jetzt ganz viele davon zeigen. Und da kann man dann hier nochmal das Ding auch runterladen. Da gibt es immer so jede Menge Beispiele, die einfach so laufen und tun. Die sind in dem Demo-Verzeichnis auch drin. Also das finde ich eine wahnsinnig gute Quelle. Da kann man einfach mal durchgucken. Das sieht so ungefähr aus wie das, was ich auch plotten würde. Und dann mal gucken, wie machen die das denn? Weil manchmal ist es wirklich tricky, auch wenn man Daten reinkriegt, werdet ihr dann zum Teil sehen. Und oh, so ein Kästle, irgendwie habe ich noch nie um die Legende so ein Kästle drum gemacht. Wenn ich das dann mal brauche, dann wird es ja wohl hier irgendwo drin. Könnt ihr das auch noch lesen? Ja, oder? Die sind also mein Zeug. Also da kann man dann rumklicken, tolle Sachen machen. Und was ich jetzt in der Vorbereitung das erste Mal gesehen habe, ich gucke da nicht so oft drauf. Es lohnt wirklich, hier mal drauf zu klicken, weil ich ganz erstaunt. Also einmal Knublot, weil ich dann zeige, hat verschiedene Ausgabemodi, kann ein Fensterchen machen, wir können die Sachen dann drucken und irgendwie, da komme ich noch dazu. Eins davon ist SVG, das ist halt jetzt so neumodisches Zeugs. Und da geht dann so Transparenz und sowas, das ist total, ja okay, ist halt auch ein XML-Format. Was ich richtig klasse fand, ist hier das Canvas-Dingens. Das ist halt auch so HTML-Zeugs. Wenn ich da jetzt mit der Maus reinfahre und guckt unten unter das Bild, dann seht ihr da wirklich die Koordinaten. Und ich kann da, und da gibt es dann unten noch so komische Knöpfe, ich kann jetzt hier irgendwo draufklicken, sagt er, das sind die Koordinaten auch schön. Und mit dem rechten Mausknopf, ich würde mal sagen, kann man wie in Knublot auch, in Knublot mit dem rechten Mausknopf kann man so ein Ding aufziehen und zoomen. Das heißt, man hat da irgendwie Set Terminal Canvas, das ist, wie man es dann sagen muss, ich möchte die Ausgabe so und so haben. Das fand ich nur so richtig klasse. Und mit Tastatur geht nicht, das machen wir dann interaktiv. Aber da kann man hier draufklicken, ich hätte gern das Gitter ein- und ausgeschaltet und so. Das sind alles so Knubbler, das ist ein Mini-Knubbler, das hier im Web läuft offensichtlich. Mit meinen Messdaten oder whatever oder mit meinen Aktienkursen, was immer ich da reinschmeißen tue, die Preise vom letzten Einkauf. Also, das fand ich richtig cool, wenn man Web braucht. Aber, also, und so halt immer da mal drauf gucken, das ist total neu und baff. Was ich da auch gelernt habe, wo ich drauf geguckt habe auf die Webseite. Was mich auch erstaunt hat, weil wie gesagt, man braucht es nicht so arg oft. Knublot 5.0 wurde am 1. Januar oder irgendwas, die letzten 1. Januar, die Tage wirklich rausgekommen. Vorher war es 4.6 und 4.7 gab es auch noch. Und hat ein paar schöne neue Sachen drin, was ich in den Release Notes gesehen habe. Ich habe es natürlich vorgestern, gleich auch noch für euch installiert. Und habe festgestellt, ey, voll inkompatibel und ätzend, da werde ich gleich noch zeigen. Aber drauf gucken. Achso, ja, also da mal rumklicken, gibt viele tolle Demos. Und jetzt zeige ich noch die Demo-Seite selber. Also dieses Kopieren habe ich schon mal vorbereitet. Das ist ziemlich das Einzige, was ich schon mal vorbereitet habe. Das ist wirklich nur die Kopie von diesen ganzen Demo-Sachen. Da liegen viele Demos. Oh, das Fenster ist auch noch zu groß. Was ist jetzt hingeschoben? Ein Terminal weiter und ich hätte jetzt gerne mein Terminal wieder. Das da. Und Fullscreen, ja. Jede Menge Demos, wie viel sind denn das? Und da die 116 Demos irgendwie so ist, kann man jetzt, wie fangen wir an? Knublot. Und wenn man nicht weiß, wo es die Info gibt, auch das verrät einem nochmal, da gibt es die ganzen schönen Demos und alles mögliche und Help. Kann man da machen. Help macht, dann fängt er einem schon zu erklären, Knublot ist, da muss man jetzt Space rumblättern und jetzt kann man Help Topics Knublot-File in irgendwie, oh, die sieht man nicht. Jetzt muss man ein Kommando wissen. Help, help? Keine Ahnung. Oh, gibt es auch Help? Topic, genau. Und eines der wichtigsten Kommando werden wir heute ganz oft sehen. Plot. Help, plot. Und so wird es dann weitergehen. Werde ich sicher auch mal nachgucken müssen. Aber jetzt wollte ich erst dieses Load. Oh, help, load. Das sind ziemlich viel Text. Oh, load, Input-File. Alles, was mit Dateien uns kriegt, da kommen irgendwelche Gänsefüßchen, Single-Quote, Double-Quote ist erstmal egal. Rest kommt später. Also sagen wir jetzt einfach mal load. Dieses all. Und in guten Versionen kriegt man auch File-Name-Completion und solche Sachen. Die Ubuntu-Version ist ohne Libretline übersetzt, zu meinem großen Ärgernis. Also zumindest die alten, ich habe noch kein 14.04 installiert. Wenn ihr das nicht habt, man findet auch für Ubuntu-Versionen, die mit Readline und so fort. Weil das ist jetzt wirklich eine Shell. In dieser Shell werden wir jetzt Stunden, Tage lang rumturnen, tolle Bildchen malen, sonst was. Da ist man an diesem Plot-Kommando und allen Parametern am Rumeditieren. Ich möchte da mit Ctrl-R rückwärts suchen können, wie ich das in der Shell gewohnt bin. Wenn ich das nicht mache, ich habe so eine Historie von 150 auch verschiedenen Plot-Varianten von den gleichen Daten. Und mein Ubuntu in der Firma bis vor einer Woche, bis ich sage, jetzt muss ich mich aber mal vorbereiten, habe ich wirklich dann 150 Mal Cursor hoch, wo war denn genau das Plot? Es macht keinen Spaß. Jetzt macht Spaß, ich habe Ctrl-R für rückwärts suchen. Also das sind diese Demos, die es auch auf der Webseite gibt. Da kann man einfach auch so Hit Return und nochmal Return und haben wir mal einen Sinus, mal noch einen Sinus. Und das sind alles die Kommandofiles, da guckt man dann rein, wie es geht. und er kann lustige Balken malen, da war eine Weltkarte, wenn man kann mehrere Karten am Stück, was richtig toll ist, auch für wissenschaftliche Sachen, man kann nicht bloß eine Tortengrafik, habe ich noch gar nicht ausprobiert oder hingekriegt, müssen wir wirklich mal probieren, ob Tortengrafik geht auch irgendwie. Kann Polarkoordinaten und Kugeln, aber man kann wirklich, was in Excel und so Zeugs dann irre schwierig bis ganz unmöglich ist, wenn man so Messdaten hat oder auch Berechnungen und so Fehlerbalken angeben, sagen, das ist entweder hier so streuen meine Messwerte oder ich habe da so gerechnet, meine Messung ist halt plus minus 5%. Kann ich in die Messwerte eintragen, was bedeutet denn eigentlich 5% Messfehler, relativ oder absolut oder vom Endmesswert und solche Sachen. Kann da jede Menge wissenschaftliche Diagramme machen, die ich jetzt alle auch nicht tun werde nachher. Tolle Beispiele und was immer ihr braucht, da gibt es ein Bild und dann guckt danach, wie es geht. So, das waren jetzt Fehler, die ich kann da nicht rückwärts, weil ich mache den nächsten. Fehlerdiagramm in einer oder in zwei Richtungen, was man halt so macht. Also allein das ist für Datenauswertung, Wissenschaft, Statistik. Da gibt es so Flächen über irgendwas, sage ich noch ein kleines Beispiel. Dann hat es da so Messdaten und jetzt möchte man da eine Kurve drin finden und das könnte ja ungefähr die Kurve sein. Kommt vielleicht noch ein Beispiel. Irgend sowas. Wieder Messdaten, das sieht so aus wie so ein Hubbel und wenn man das dann reinfällt, dann muss das wohl ein Hubbel mit der Parameter sein. Das ist das da irgendwie auch so 3D-Fläche, sonst irgendwas. Jede Menge Beispiele. Und so ein paar Beispiele werden jetzt eben auch machen. Kreis, da geht es noch lang. Also das mal eine Weile beschäftigen, kann man sich das immer schön durchlesen, wie das geht. Auf der Webseite sieht man halt gleich nebendran den Code. Hier kann man mal schnell durchwurschteln, was einen interessieren würde. Also wenn das so 3D ist, übrigens, da kann man mit der Maus mal reingehen und einfach mit der Maus spielen und so Zeugs. Ja. Neumodisches Zeug, das gab es früher auf dem Stiftplotter natürlich nicht. Das kann man dann, irgendwann konnte man, weil es schon Stiftplotter orientiert war, irgendwann konnte man so Zeugs auch bunt ausmalen. Ah, da, unten waren gerade so ISO-Flächen, so Höhenlinien, die er automatisch reinmalen kann. Da sieht man es wieder so ein bisschen, so ein Höhenlinienprofil für irgendwas. Kann extrem das schafft. Das war einfach so die Demo. Jetzt ist der Plan, ich gehe einfach in mein Vortragsverzeichnis. Da gibt es jetzt jede Menge lustige Verzeichnisse mit irgendwelchen Daten. Und da wollen wir jetzt ein bisschen Knoblauch spielen. Und es gibt keinen richtigen Plan, mit welchen Daten ich anfange. Ich weiß mit welchen Daten, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Nehmen wir das da. Und für, nachdem auf den Folien auch nicht viel mehr drinsteht, ist die Idee, ich gehe jetzt einmal ins Knoblauch rein und der tut auch eine History, wenn ich jetzt wieder load all demo, also das letzte Kommando, und versuche das alles in dieser einen Shell-Session, Knoblauch-Session zu machen, dann können wir das nachher als History, wenn es jemand interessiert, was ich denn wirklich getippt habe. Die Daten liegen die meisten auch so rum. Mal gucken, ob ich das durchhalten kann. Das Erste, was ich noch gar nicht probiert habe, ich glaube, ich darf auch hier Kommentare schreiben. Dann können, ja. Okay, das klappt. Dann machen wir da vielleicht noch ein CD. Das ist ein Pfadname, das heißt, da kommt irgendwie ein Gänsefüßchen irgendwo hin. Gänsefüßchen zumachen, wenn es nicht mit irgendwas weitergeht, muss nicht unbedingt sein. Dann sehen wir auch, wo wir sind. So, das ist immer so, Harald sieht Zahlen. Da ist halt eine Datei, da sind nämlich Zahlen drin, die kommen irgendwo her. Und wenn man das mal hat, dann kann man ja irgendwie mal sagen, was ist denn das da? Irgendwie ganz nett. Seht ihr, wo sind die Zahlen her? Ja, das ist mein... Das ist, ich meine, da habe ich so eine Datei irgendwo gefunden im Netz und kann man auch noch zeigen. P. So eine EPS-Datei und so komisches Zeugs. Und irgendwo in so einer EPS-Datei sind ganz viele komische Zahlen drin. Ha, komische, wirklich nur die Zahlen rausgeschnippelt und dann irgendwie mal gucken, was denn da draus wird. Ja, jetzt haben wir schon irgendwie tolles Knoblauch-Diagramm. Ich habe wirklich bloß gesagt, Plot, irgendeine Datei, da steht irgendwas drin. Wenn die Datei irgendwie komisch ist, ich könnte mal das EPS-Datei direkt... Dann sagt er, also geht wirklich nicht. Manchmal ist er dann ein bisschen, man kann ihn ein bisschen noch zwingen, werde ich nachher erklären, was das macht. Oh. Warum habe ich mir die Arbeit gemacht, die Daten zu extrahieren? Aber okay. Was da genau passiert, werden wir jetzt ein bisschen nachgucken, der Reihe nach. Nochmal zurück, ich habe schon tolle Daten. Und das ist so die Default-Darstellung. Ah. Was man auch machen kann, werden wir nachher nochmal dazu. Also ich werde jetzt meistens, ich habe da Zahlen, aber Plot ist, ich kann mir auch einfach einen Sinus plotten. Ja, kann sagen so Plot, Sinus, dann malt er das irgendwie hin. Von 0 bis 10 sieht irgendwie so wellenförmig aus. Und man kann mehrere Sachen plotten und sagen, irgendwie, ich hätte den Cosinus noch irgendwie dazu und ich hätte da was weiß ich. Und so kann man da Matheformeln und sonst was hinschreiben. Er wählt sich jetzt automatisch die x- und y-Skalierung irgendwie aus, defaultmäßig, wenn ich so Funktionen plotte, dann geht es halt von minus 10 bis plus 10. Das kann man ihm dann alles sagen. Wenn ich so eine Datei plotte, dann nimmt er halt so das Minimum und Maximum von dem, was in der Datei drin ist. Die geht von 0 bis 200 und passt das erstmal an. Und dann kann ich immer mit der Maus da zum Beispiel jetzt reingehen und sagen, ich zoome da mal rein und gucke da mal, was das für Standbilder sind und solche Sachen. Oder kann das auf der Kommandozeile zx-rain, also da mache ich wieder nochmal Sinus. Z. Und jetzt eben ganz viele Kommandos, die man in diesen Beispielen immer lesen kann und die man sich ganz langsam über die Jahrzehnte erarbeitet. zx-range, ich möchte mal den. Oder man guckt den Help Z nach, was kann man alles Tolles setzen und das ist viel, aber wir werden nachher noch sehen, wo man noch nachgucken kann, wie man das schneller lernt und kompakter. Und jetzt kann ich sagen, ich hätte das jetzt gern von minus 5, Doppelpunkt bis 5 geplottet, also in eckigen Klammern, so ein Intervall mit eckigen Klammern. Nichts passiert. Dann muss man jetzt. Ah, hier gibt es noch keine. Und dann kann man Replot sagen, jetzt malen wir das einfach nochmal. Ja, und das Quadrat geht halt immer noch wahnsinnig weit hoch, dann können wir mal irgendwie sagen, so von minus 1,5 bis plus 1,5, das sind die Amplitude nicht mehr, so nochmal Replot. Man darf alle Kommandos abkürzen, solange sie eindeutig sind. Also man wird sich dann ziemlich schnell angewöhnen, XR reicht völlig und Re reicht. Er macht auch bei Re irgendwas, ob das ein Replot ist. Nein, es war kein Replot. Aber was war es denn wirklich? Help Re und dann sagt es, könnte ein Real Rectangle, ja. Und Help Rep, dann ist es eindeutig, dann gibt es auch die Hilfe. Und wenn man alle Kommandos mit R, so kann man euch auch mal, das haben wir wenigstens mal die Kommandos mit R und dann kann man sich die erklären lassen oder Hilfe durchlesen. Was ihr hier seht, ist Gnuplot 5.0. Woran erkennt man das? Die letzten 20 Jahre, also was sieht man überhaupt? Da sind jetzt verschiedene Sachen geplottet und dann sagt immer, oh, die erste, die Linie ist das, die Linie ist das. Wie gut kommen hier denn die Farben? Oh, die kommen bei euch viel besser raus wie auf meinem Display. Okay. Ihr könnt wirklich verschiedene Farben erkennen, aber die letzten 20 Jahre waren die Farben für irgendwie, das ging los, rot, grün, blau und irgendwie. Und seit vorgestern ist es nicht mehr rot, grün, blau. In Gnuplot 5.0 habe ich dann in Release Notes gelesen, haben sie festgestellt, wir können das ja mal anders machen. Und wir tun das jetzt alles mal über den Haufen geschmeißen, was wir so gesehen haben. Und, aber in den Release Notes haben sie dann wenigstens dazu geschrieben, ja, man kann das ja jetzt konfigurieren, Gnuplot. Die Gnuplot, eigene Gnuplot-Konfigurationsfile heißt natürlich nicht Gnuplot, sondern nicht Gnuplot-RC. Es gibt ein Gnuplot-RC irgendwo im System, etc, data, irgendwas. Die eigene heißt nur .gnuplot. Und da habe ich dann gefunden, es gibt jetzt einen Z-Color-Sequence-Classic, der nicht default ist. Weil wir sind ja jetzt neu. Und da kann man dann rein, ich hätte gern bitte wieder so, wie das schon immer war. Ah. Und was ich immer persönlich mache, Z-Grid, das habe ich noch gar nicht gemacht, wenn man Z-Grid macht, dann malt er einfach so ein Gitter rein, dass man ein bisschen bei den Koordinaten besser sieht, wo was ist. Und zum Reinzoomen ganz praktisch. Und den lasse ich mal draußen. Das werden wir nachher gleich sehen. Man kann verschiedene Datenstile zum Plotten sehen. Was wir hier jetzt sehen, das sind Linien, das betrifft die Daten dann, wenn wir also Zahlen und sowas kommen. Und da gibt es verschiedene Sachen, manchmal, doch mal was rein. Ja, das ist ein guter Default, da ich jetzt Gnuplot nicht neu starten möchte, wegen der History. So, aber auch dieser Emacs ist irgendwie dann hoffentlich noch in der History mit drin. Dann tun wir die einfach nochmal schön ausführen. Wenn ich jetzt ein Replot mache, dann, mein Sinus ist rot, grün, blau. So kenne ich das. Aber, weil, naja. Aber ich habe es ja gefunden. Und wer neu anfängt, die behaupten, die anderen Farben wären besser zu unterscheiden, also nach hinten raus. Was ich vor 2 Wochen bei meinem Vortrag gelernt habe, es gibt ein Kommando Test, kannte ich noch nicht. Und Test macht diesen Plot auf dem Ausgabegerät. Und da kann man mal gucken, wie die einzelnen Farben sind. Die Farbe Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und was sonst so geht. Da gibt es dann Linienbreiten. Das sind alles so Parameter, die man brauchen kann, um dann zu stellen. Man kann irgendwelche Flächen ausfüllen lassen mit dem Füllmuster 0, 1, 2, 3. Man sieht auch bei den Linien, die haben jetzt alle irgendwelche Marker hinten dran. Das war bei den Datenfiles gleich wieder sehen. Ah, ich plotte mal wieder einen Datenfall. Wo ist meine überraschende Zahlenkolonne? Und Ctrl-R, P-Punkt. Zaubert mir Plot, P-Punkt, dat. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Was ist hier passiert? Wenn man jetzt die Koordinaten anguckt, das sind noch von minus 1,5 bis plus 1,5. Da hatte ich vorher mal gesagt, mach diesen X-Range. Und da passiert sonst gar nicht. Und jetzt muss man, ich habe vorher Set X-Range gesagt. Jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, ah, der will auf jeden Fall was haben, Set X-Range. Dann kommen wir mal. Help. Help. Und da gibt es dann immer so schöne Syntaxdiagramme. Minimum, Maximum, No Reverse, irgendwas. Oh. Einer fehlt. X-Range Auto. Heißt nicht mehr so. Set no X-Range? Ah, unset X-Range. Also früher konnte man, also bis vor 5.0, okay, konnte man set X-Range Auto sagen und man konnte auch set irgendwas off und die haben das mal schon angefangen umzustellen. Das ist dann, manche Kommandos haben in der frühen Version gesagt, da solltest du jetzt nicht mehr set irgendwas off, sondern mach doch unset. Jetzt scheint es wohl so zu sein, dass set X-Range Auto nicht mehr gibt. Man macht dann unset. Hey, und jetzt hat er diese Skalierung wieder rausgenommen. Jetzt malt er. Ah, was ist noch passiert? Weil ich die letzten Kommandos so eingegeben habe, da war unter anderem dabei set style data lines lp. Defaultmäßig p oder ist eine Abkürzung für points, mal mir nur Punkte. Dann sah das so aus, da hat er für jeden Datenpunkt halt ein Kreuzchen hingemacht. Kreuzchen, weil das hier, also, ah, seht ihr nicht mehr, weil ich es auch nicht sehe, genau. In diesem Testgrid da oben, das ist die erste Datei kriegt. Die Plusse, Xe und verschiedene Symbole sogar. Die kann man einzeln dann auswählen. In manchen Treffern kann man die sogar umstellen. Aber ansonsten sieht es halt mit nur Punkten so aus. Das ist manchmal ganz praktisch. Je nachdem, was man sehen möchte, muss man sich das auswählen. Was sehe ich denn gut? Meistens finde ich noch ganz gut, wenn das in der richtigen Reihenfolge kommt. Das mit Linien zu verbinden, sieht man viel besser, was es macht. Oh, und jetzt muss ich wieder wissen, wie heißt es? Ging das so? Mache ich auch nie, von daher so oder so ähnlich. Aha. Help. Ah. Oder darf ich das nur im Plot-Kommando selber machen? Aber man kann sowas nicht nur. Da muss man den Plotting-Style angeben. Set Data Plotting-Style. Nein. Set Style Plotting-Style. Oder man geht her und spickt mal kurz. Das haben wir dann doch wieder vorbereitet. Also das Plot-Kommando set Plot-Daten, das haben wir schon mal gehabt. Und jetzt sage ich ihm, entweder mit dem Kommando oder explizit, ich kann auch hier sagen, with lines, L reicht, mal nur Linien, mach nur Punkte, mach Linien und Punkte und sowas. Es gibt auch eine schöne Version, wo ich mach nur Dots, wirklich ein einzelnes Pixel. Man kann sogar noch ein bisschen was sehen. Ist hierfür relativ unpraktisch. Wenn es sehr viele Punkte sind, können die Kreuzchen erstens irre lang dauern. Mal so 10 Millionen Kreuzchen malen über so ein X-Dingens, das ist auch nicht so richtig lustig. Die Dots können schneller sein und wenn es sehr dicht wird, kann man da schöne dichte Verteilung. Kann mal interessant werden. In meiner Diplomarbeit habe ich ganz viele solche Sachen mit bis zu 10 Millionen Staubteilchen in interstellaren Shapen. Und es hat nicht so gut ausgesehen, wie diese einzelnen Punkte hinmalen. Das menschliche Auge hat gemerkt, da ist es dichter und weniger dicht. Ich habe versucht, da so Grauverteilung draus zu machen. Aber vielleicht muss ich nachher ein Bild noch draus zeigen. Ich habe bloß die Originaldaten nicht mehr auf dem Notebook, habe ich festgestellt, wo ich hier war. Aber da muss man ein bisschen gucken. Das finde ich meistens ganz gut. Dann sieht man, wo ist der echte Messpunkt oder was auch immer. Und also wenn es dann halt hübsch sein soll, macht man Lines. Und was da unten sich jetzt gerade versteckt hat, mit der Fill-Color. Ach, Filtcurse mit der Füllfarbe RGB, irgendwas, da kann man sich dann Farben und sonst was mailen. Der macht, nochmal zeigen, wo kommt das Backslash her? Eben. Ein Zeichen zu wenig. Jetzt tut er das nur ausfüllen, so wie das EPS-Zeugs auch gemacht hat. Und dann kann man sagen, jetzt möchte ich aber trotzdem noch meinen Rand und sowas drumherum. Was, jetzt kann man genau sagen, jetzt mal das Ding halt nochmal, p.dat, zum Beispiel with lines points, dann mal, oh, schön, da noch gepixelt und sowas rum oder auch nur Linien. Was sehr praktisch ist, wenn man von der gleichen Datei mehrere Spalten messt, dann irgendwas, man muss das nicht mehr angeben, sondern nimmt die letzte Datei nochmal. Und da kann ich jetzt mit ein paar Sachen interaktiv machen und möchte ich mal zeigen. Wenn man dann irgendein Diagramm hat, das einem irgendwas sagt, und das interessiert einen jetzt, deswegen genau. Ich möchte in das Auge schauen. Ah, ein Schritt zurück. Was mich jetzt hier stört, der Mensch ist, der arme Pinguin ist momentan so breit. Weil ich kann das jetzt beliebig auch hier das Fenster natürlich in die Länge schieben. Ja. Und es wird halt immer optimal reingemacht. Das ist eigentlich total klasse, weil die Daten eigentlich immer drin sind. Und wenn ich jetzt hergehe, mit dem rechten Mausknopf kann man so ein Zoom-Fenster aufziehen und sagen, tun wir mal bloß diesen Bereich darstellen. Weil das ist so ein kleiner Bereich, aber der ist unheimlich in die Länge gestreckt. Und das ist mit dem Kommando U für Anzoomen kann man auch in der Grafik, da gibt es auch oben so Buttons für, die ich nie verwende. Ja, das gab es für SGA. Kommt nachher mal zum Thema Ausgabe. Es gibt mehrere so X-Fenster und andere Sachen, das gab es früher einfach nicht. Und ich muss dann nicht die Hand an die Maus tun. Aber auch hier ist es einfach nicht so richtig mit den Abbildungsverhältnissen, das ist irgendwie doof. Und dafür gibt es dann ein Kommando Set Size mit allen möglichen Varianten. Und da kann man, Ratio minus 1, wenn man den macht, dann wird es 1:1 abgebildet. Macht natürlich nur Sinn, wenn die X- und Y-Achse auch wirklich gleiche Skalenverhältnisse haben. Ja, wenn ich irgendwas von 10 Volt auf 1 Mikroampere dann irgendwie plotte, dann versucht die 1:1 darzustellen, dann sehe ich von dem Mikroampere nicht richtig viel. Aber hier für so grafisches Zeug ist natürlich schön. Und wenn ich jetzt hier versuche, so dem seine Augenbinde reinzuzoomen, was das vorher so völlig verzerrt hat, dann bleibt es halt genauso. Für Sachen, die irgendwann geometrisch sind, kann es total praktisch sein, dass man da reinzoomen darf. Und wie gesagt, also man kann da Zoom aufziehen und nochmal aufziehen und nochmal aufziehen. Und dann gibt es in den Grafikdingern zwei wichtige Tastenfunktionen. Das ist P für Previous Zoom, dann kann man eine Zoomstufe zurück. Und U für Anzoomen, dann habe ich wieder alle Daten da. Das heißt, ich kann mit P jetzt statt Augapfel das ganze Auge sehen und noch eins zurück und noch eins zurück. Oder ich kann sagen, ich will wirklich alles sehen. Und damit kann man in seinen Daten ein bisschen rumgucken und reinschnuppern. Weil manchmal, ich habe da ein Beispiel, wo es mehr Zahlen gibt, dass man dann sich zurechtfindet. Ist ein Vorwärtszoom? Frage war, ob es wieder ein Zurück, ein Undo, Redo gibt. Weiß ich nicht. Vorher hat er irgendwo behauptet, es gäbe ein H für Help O. Und dann mal gucken. Habe ich mir auch schon gefragt, in einer von den Ausgabedingen gibt es einen Zoom, Vorwärts- und Rückwärtsknopf, aber nicht in dem. Kommen wir bei NV Next. Weil, also wenn es ein Knopf in, aber das ist ein anderes Grafikfenster, NV Next. Hey, schon wieder was gelernt. So, ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Ausgabegeräte. Machen wir da mal einen kleinen Schwenk. Also so kommt es jetzt irgendwie hoch. Das muss bei euch nicht immer gleich aussehen. Ich halte mal geschwind an, nur zum zeigen, wenn man Knublot neu startet. Außerhalb einfach zum zeigen, da ist der vielleicht alle bla Kommentar Copyright. Und dann sagt er, mein Terminal-Typ ist Qt. Weil es mehrere so Grafikfenster gibt, auch je nachdem, wie es übersetzt ist, hängt von der Distro ab und was ihr an Grafiklibraries habt. Aber schon mal Hinweis, es gibt Terminal-Typen und sowas. Das soll ich euch zeigen. Gehen wir wieder in das Knublot, wo wir am Rummachen sind. Und wenn es ein Terminal gibt, dann kann man mal sagen, Z-Terminal Qt. Und das ist genau das, was da gerade schon läuft. Überraschung. Ja. Und für ganz viele Sachen, wenn man irgendwas gesetzt hat, dann kann man sich das irgendwie auch anzeigen lassen. Wenn ich sage, Show Terminal, dann sage ich, mein Terminal Typ ist Qt. Hat er beim Rein auch gehört. Was oft geht, was manchmal geht, manche von den Kommandos, wenn man Set Terminal und nichts sagt, dann sagen die, da fehlt noch ein Parameter. Bei Set Terminal, weil das Help so lang gewesen wäre, sagt, welche Terminal Typen es alles gibt. Was er alles Tolles ausgeben kann. Und ich zeige das gleich nochmal rückwärts, aber erstmal, da ist irgendwo das Qt, ein Qt-Terminal, das haben wir gerade gesetzt. Warum verrutscht das immer? Was viele Distros auch haben, WXT, ich werde es gleich nachher zeigen, wie es aussieht, von WX-Widgets. Und was es schon immer gab, wir hatten ja früher nichts anderes, das ist X11. Xlib, das kenne ich auch nicht. Und jetzt kann man wirklich sagen, Set Terminal X11, auch das darf man abkürzen. Es ist nicht das einzige mit X. Dann sagt er, ist jetzt, weiß ich nicht welches, aber X1 reicht für X11. Da kann man sagen, Replot, jetzt ein neues Ausgabegerät geöffnet und das war halt früher so, was man so hatte. Das kann die Zoom-Funktion auch, aber hat halt einfach diese Menü-Buttons nicht. Blub, blub, blub. Das mache ich Previous, Previous, Next. Kann vielleicht Version 5.0 neu, ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen einfach, macht uns das Gleiche. Der Vorteil von dem, warum ich es jetzt auch für diese Demos nachher wahrscheinlich nochmal nehmen werde, es ist deutlich schneller wie das Qt-Zeugs. Wenn ich 10 Millionen Linien und Punkte und sowas malen möchte, wenn man nachsehen, dann ist das Qt ziemlich ätzend. Wenn ich dann zweimal reinzoome und ich verklickt habe, dann denkt das sich einen ab. Und das Ding ist ein bisschen snappier. Man merkt auch bei den Dingern immer, irgendwo gibt es immer so Koordinaten, wenn ich mit der Maus rumlaufe, kann ich mal gucken, was sind das für Koordinaten für dem Auge, für den Pinguin, jetzt nicht so richtig toll, für Messdaten. Zeige ich vielleicht bei Messdaten. Das ist also X11. Set Terminal WX, irgendwas gab es da noch? Set Terminal. Wenn er schon mal Qt gestartet hat, weiß ich nicht warum. Zeigen wir es einmal offline, Gnuplot, Set Terminal WX. Wenn man noch nichts geplottet hat, geht es noch. Und dann, achso, jetzt muss ich irgendetwas plotten und meinen berühmten Sinus von X. Der sieht so ähnlich aus in grün, ja, da Knöpfchen ein bisschen anders und der hat einen Zoom vorwärts und rückwärts und so Zeugs mit drin. Ja, da geht genau das gleiche, ich zoome da rein und irgendwas und kann hier das Gitter an- und ausmachen und wieder zurück und vorzoomen und so Zeugs und was immer die anderen Knöpfe machen. Aber das sind so die Ausgabetypen für X11. Nur mal gucken, was sonst alles Schönes gibt. So einer der Klassiker ist natürlich, wir können direkt LaTeX-Kommandos ausgeben. So mit Begin Picture, ich male da mal irgendwas. Man kann auch EPS LaTeX, sondern LaTeX, der mit EPS kommt, das im PostScript. Man kann für einen Epson Tintenstrahldrucker, 24 Nadeln. Historisch, ja. Also der echte Klassiker ist natürlich der hier, HPGL. Das ist so ein 40 Jahre alter HP-Stiftplotter, der hat 6 Stifte, der 7475. Und dann sagt man, nimm Stift 1, der ist meistens schwarz allerdings gewesen, da ging es schwarz, rot, grün, blau, nimm Stift 1 mal was, nimm Stift 2 mal was. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn man da sagt, mal so Flächen aus, was wir einmal gerade schon gesehen haben, was dann passiert. Aber man kann auch JPEGs und solche Sachen, PNG, JPEG müsste irgendwo vielleicht schon drauf sein. Also man kann auf jeden Fall PNGs ausgeben, für so eine Webseite kann es ganz praktisch sein. Und sagen wir dann, ich habe Messdaten, meine Netzauslastung, whatever, und meine Spritpreise, mein, keine Ahnung, Kontostand. Dann kann ich sagen, mach ein PNG draus oder wer es braucht, ein GIF. Kann das auf die Webseite stellen, solche Sachen gehen. Neuerdings haben wir ja gerade schon in der Demo gesehen, irgendwo muss SVG kommen. Und einen ganzen Haufen. Oh. Mehr zu diesem O später. Tick-Ticks, das ist auch so ein Grafikding, was die Tech-Leute heute, ein ganz modernes Grafikzeug, was ganz voll toll ist. Die Sachen, die für mich eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte ausschließlich wichtig waren, waren PostScript. Mach eine PostScript-Datei, kann ich auf den Drucker schicken, oder mach ein PDF. Und das will ich jetzt, mit dem Pinguin, oder? Set Terminal, jetzt gehen wir da aufs Qt-Fenster. Ah, den Pinguin haben wir noch. Nehmen wir uns mal andere Daten vor und dann zeige ich mal ein bisschen, wie man, also Bildschirm, das ist ein bisschen Matter of Choice und vielleicht, was schnell geht und nicht schnell geht, die nehmen sich alle nicht so richtig viel heutzutage. Was auffällt bei dem, das ist jetzt der Qt, der WX-Widget, wenn man den resoomt, dann muss man noch einmal plotten, bis das richtig so kleinkramt. Das hat mich am Anfang immer geärgert. So, Daten. CD. Das gibt es auch nicht. Also ein CD kann man im Gnuplot machen, man kann mit Kommando beliebige Kommandos ausführen. Mach mal kurz ein Shell-Kommando, wie ich vorher schon mal den Emacs aufgerufen habe. Das heißt, ich kann mal kurz gucken, was liegt denn da so rum, was nehmen wir als sechstes Verzeichnis? Tanken. Und das ist ja wieder Dateien, dann gehen wir da irgendwie rein. Rückblick auf letztes Jahr, da habe ich irgendwie so Tankstellenpreisdaten abgesäppelt und irgendwie habe die dann angezeigt. Und die liegen dann in komischen Dateien rum, ich zeige da mal eine davon. Die Tankstelle bei mir um die Ecke. Das sieht dann irgendwie so aus. Da steht Datum, Uhrzeit, Spritpreis. Das ging los am September 2013. Und der letzte Preis, also das läuft bei mir auf dem Server daheim. Ich tue es nicht so oft auf dem Notebook aktualisieren. Und es geht halt, ich frage alle Viertelstunde ab und dann kriege ich immer so die Spritpreise. Jetzt wollen wir das mal plotten. Wenn man dann Zahlen sieht, dann sagt man halt mal Plot E-Center irgendwie. Dann sieht es ganz komisch aus. Muss mal einfach gucken, was hier jetzt so alles drin ist. Kann ich da reinzoomen? Das wäre jetzt mit dem X-Term. Manchmal ist es Set Terminal X11. Das sieht genau schon. Das sieht normalerweise nie so aus. Und das ist ja, wenn man immer ja auch in eine neue Session reingeht, jetzt ist alles, was ich vorher schon komisches gesetzt und parametriert habe, da habe ich unter anderem für meinen Set Size Ratio. Wie mache ich das jetzt? Unset? Hey. Und jetzt muss ich vielleicht neue Replot, ändert nicht immer alles. Ja, aber dass die Kiste so klein ist, irritiert mich jetzt erstmal total. Jetzt tun wir mal die History abspeichern und gehen wieder raus. Und ich bin im. Ah, das, meine Shell weiß natürlich nicht, dass ich ins neue Verzeichnis. So, jetzt mal gucken, ob es jetzt immer noch so. Ich weiß es nicht. Ich will ja hier was lernen. Nein, es sieht anders aus. Also ist nicht richtig toll, aber da kommen wir gleich dazu. Warum sieht es so aus? Ich zeige die Daten wieder. Ja, wenn Knubler sowas macht, sagt, plot mal eine Datei, dann guckt es da rein und wenn es zwei oder mehr Spalten von Zahlen sieht, dann denkt sich, das erste ist die X-Achse, die zweite ist die Y-Achse. Solange ich nichts anderes sage. Da hat er im Prinzip auch recht gehabt, ja, und in der ersten Spalte steht halt 2013 und der Rest von dem komischen String, das passt nicht so richtig zur Zahl, das heißt, das sind jetzt halt so die Spritpreise von 2013, das sind die von 2014, das sind die von 2015. Man sieht mal, wie die sich so variieren von 5 bis 10. Ah, die zweite Spalte sind natürlich nicht die Spritpreise, sondern 10 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, irgendwas. Toll. Und die werden mit einer Linie verbunden, das heißt, von der letzte Termin von 2013 war um 22 Uhr irgendwas und er wird verbunden mit dem ersten Spritpreis von 2014, da waren ja ganz viele Linien gemalt. Ist nicht so richtig die Darstellung, die uns viel Information liefert. Jetzt kann man dem natürlich sagen, mit dem Kommando using darf man auch mit U abkürzen. Kommen wir gleich dazu, wir sind ja noch nicht fertig. Oh, ich habe nur noch... ja. Jetzt kann man eben sagen, oh, die erste Spalte und die dritte Spalte ist mein Preis. Aber die erste Spalte, dann sieht es mal zumindest schon so aus. Nimm die erste Spalte für X, nimm die dritte Spalte für Y. Und dann sehen wir irgendwie, 2013 gab es Spritpreise von hier bis da und 2014 von hier bis da. Da hat sich nicht so richtig. Ist blöd. Das ist jetzt sehr speziell, weil da halt jetzt meine Spalten Zeitdaten sind. Früher war meine Lösung, dass ich die Strings jetzt alle mitgenommen habe, mit AWK, Jahr mal 365 plus Monat plus Tag und Stunden in irgendwelche Zeiten eingerechnet habe. Dann habe ich irgendwann gelernt, man kann sagen Z-Time-Format. Die Zeit in meiner X-Achse, in diesen Daten, die sieht so aus, Jahr, Monat, Tag, muss man wirklich ganz genau angeben, wie das da drin kommt, mit Strichen und irgendwie. Und dann versucht er das zu parsen und zu machen. Und dann muss man eben noch sagen, welche Daten... ZX-Data ist jetzt eine Zeit und keine normalen Daten. Mit diesen beiden Kommandos, abracadabra, sieht es plötzlich so aus, weil jetzt, ich habe gesagt, nimm die erste Spalte und er nimmt dann ab der ersten Spalte so viel, da ist jetzt eine Leerstelle drin gewesen und er liest es jetzt wirklich ein, macht da dann intern, wenn man genau hinguckt, Sekunden seit 1970, Unix-Zeit draus. Also wenn man da dann mit den Zahlen irgendwas machen möchte, man sieht mit der Maus unten links wieder, da laufen so Zahlen durch, die x-Koordinate ist 1,41 mal 10 hoch 9. Das sind jetzt 1,4 Milliarden Sekunden seit 1970. Ja? Unix-Uhr. Und die zweite Zahl ist jetzt wirklich die y-Koordinate, der Spritpreis. Das ist jetzt ziemlich viel. Wenn es viel ist, muss man das Fenster größer machen, dann ist immer noch ziemlich viel. Rechter Mausknopf reinzoomen. Und das ist das, was ich letztes Jahr auch schon so gezeigt hatte. Das ist jetzt also Überblick, Spritpreis von einer Tankstelle, das ist... symptomatisch für alle Tankstellen, wie sich der Preis so entwickelt hat. Also bis November letzten Jahres gesagt, Spritpreis bleibt gleich, Brautkleid bleibt Brautkleid. Und jetzt ist da Jahresende tatsächlich was passiert, aber die Ölbörse berappelt sich jetzt so langsam und macht Spritpreis as usual. Aber was halt schon interessant ist, wenn man guckt, also das sind so 10 Cent Unterschied, so von Minimum, Maximum, das rauscht. Und in dem Bereich haben sie sich immer aufgehalten, jetzt sind sie mal richtig runtergerauscht. Aber dieses, ja, da schwankt es halt mal rum und da gibt es Marktschwankungen. Gibt natürlich keine Marktschwankungen, das kann ich mir dann doch nicht enthalten, wenn man da reinguckt. Diese Marktschwankungen gibt es jeden Tag. Jeden Morgen ist der Sprit teuer und der geht dann runter, bis es abends billig wird. Und Intention damals war wirklich, wann wird meine Lieblingstankstelle denn am billigsten und wann springt der Preis hoch, dass es wieder teuer wird. Weil dann mein Problem irgendwann war, die haben früher immer nach 8, 9, 10 umgestellt und das habe ich noch locker nach Feierabend hingekriegt im Heimfahren. Und irgendwann war immer, wenn ich heimgefahren bin, war der Preis schon wieder 15 Cent weiter oben. Das kann ja nicht sein. Und wo dann endlich diese tolle Meldereform kam, dachte ich, jetzt brauche ich keine Webcam mehr mitten im Feld, um da beobachten. Und jetzt brauche ich bloß noch so ein Widget auf die Dinge und habe eben deswegen angefangen, hier mal zu gucken, was geht denn da so. Und ja, so verhält sich der Spritpreis. Das habe ich jetzt ein paar Mal erzählt, tolle Plots und sowas. Erst nochmal zum Spritpreis. Nein, erst nochmal reinzoomen. Und dieses Diagramm habe ich wahnsinnig oft vorgeführt und ja, alle haben das abgenickt, bis ich jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen von jemand eine Mail gekriegt habe. Und der hat das war schon letztes Jahr angesprochen worden. Ich glaube gerade im anderen Vortrag. Und er hat gesagt, eigentlich ist der Plot doch totaler Quatsch. Der hat es weitergemacht und eine tolle Webseite draus gemacht. Die mir gerade auch nicht einfällt. Gibt ein GitHub-Projekt, Diesel, irgendwas. Wo er seine Sachen abgelegt hat und das dann schön mit Web und irgendwie. Das Problem hier ist, ich habe da immer so den Punkt hier, die hat die Tankstelle gemeldet, wir haben diesen Preis. Und das bedeutet bei der Tankstelle, wir haben jetzt diesen Preis. Und was ich hier jetzt male mit diesen komischen Linien, da tut sich jetzt natürlich der Dieselpreis bei meiner Tankstelle nicht so langsam erhöhen. Und wenn ich hier komme, dann muss ich 1,20 zahlen und hier 1,21. Blöde Darstellung, das heißt, das ist ja völliger Quatsch. Ja? Wobei er völlig recht hat. Habe ich mir damals auch gesagt, weil eigentlich ist es so, ab diesem Zeitpunkt gilt dieser Preis, bis dann hier den neuen Preis ausrufen. Und das ist völlig richtig und das kann man natürlich auch machen. Jetzt wieder zu den Darstellungen. Man kann dem Knubler sagen, also wieder mal hier, ich könnte sagen nur with points, dann sehe ich nur die Messpunkte und sowas. Da gehen ganz viele andere Sachen with impulses, dann malt er immer bloß, zu diesem Zeitpunkt haben die den Wert gemeldet und Gott und die Welt, was da geht. Und es gibt auch ein Kommando with steps. Erstmal bars, könnte man denken. Bar. Boxes. With boxes, dann malt er so Kästchen. Und jetzt weiß ich ja gar nicht, wo das eigentlich ist. Das heißt, ich sage einfach nochmal, malen wir die gleichen Daten nochmal mit 1 und 3. Und dann muss noch ein U dazu. Das heißt, hier hat er jetzt den Messwert. Er macht offensichtlich um den Messwert rum so eine Box mit irgendwie. Und man merkt es gar nicht richtig zentriert. Das ist auch nicht so richtig toll, die Darstellung. Man muss halt mal durchspielen, was ist denn jetzt, wie wir es denn haben. Weil wenn man dann die Help guckt, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das haben will. Da war ja unter anderem, füllen wir mal den Pinguin aus und so Zeugs. Und wie gesagt, Demos geht. Die hat offensichtlich so gemacht, dass die immer die Boxkanten in der Mitte zwischen den nächsten Mess- oder Zeitpunkten sind. Ist natürlich da für völlig inadäquat, aber dann, wenn man weiter probiert im Alphabet, kommt man irgendwann zu Set Steps. Und jetzt das Rote, das ist also grün, war vorher sozusagen, und jetzt das Rote, möchte irgendwie, weil hier grün gut lesbar ist eigentlich. Und das ist eigentlich das, was die Daten wirklich sind. Ja, dann richtig so, da hat die Tankstelle gesagt, und gilt genau so lang, und dann ist der Preis und irgendwie. Sollte man eigentlich so darstellen. Habe ich auch mal gemacht, und das ist, ich zoome da mal wieder raus, macht hier genau den gleichen Inhalt. Warum ist das nicht passiert? Weil, ja, ich habe es ausprobiert, weil, ja, so gehört das. Das liegt daran, dass, das ist ja total wenig Zahlen und total wenig Daten. Mein Anlass war ein anderer, ich zeige das mal hier. Da habe ich schon so fertige Plot-Kommandos vorbereitet. Und ich will das natürlich nicht von einer Tankstelle wissen, sondern ich will wissen, was sind so die 5 Tankstellen in meiner Umgebung. Und dann macht man halt Plot die Tankstelle, jene Tankstelle, irgendwas, das ist immer das Gleiche. Ja. Was habe ich kaputt gemacht? Ah, doch. Achso, jetzt hat er wieder die Default-Einstellung, weil ich das nur auf der Kommando, also jetzt machen wir es jetzt da. Style, Data, Steps haben wir gesagt. Tun das nochmal, geht auch so. Ja. Das ist jetzt so meine wahrscheinlichsten Tankstellen irgendwie. Und wenn ich da jetzt reinzoome, da geht es noch einigermaßen. Aber die tun immer ziemlich zeitgleich ändern. Und je mehr Tankstellen das werden, muss ich jetzt einfach mal so machen. Das Problem ist, die Y-Werte sind immer sehr, die kommen eigentlich bei uns in Deutschland alle auf 0,9. Österreich ist da viel fantasievoller. Die haben 0,1, 2, da gibt es wirklich, die nutzen die Nachkommastelle auch aus. Ja, hier ist es ein bisschen, und es wird wirklich unübersichtlich, wenn man dann nicht mehr anfängt, welche Tankstelle hat so richtig wo Preis. Also wenn das dann jetzt nochmal 10-mal mehr Tankstellen werden, man sieht nicht mehr so viel. Das ist ungeschickt, weil ich ja tippen muss. Vielleicht habt ihr, also ich probiere das mal ein bisschen und vielleicht kriegt ihr irgendwo Batterien oder sowas her. Moment, da habe ich was vorbereitet.
Wer noch keinen Mikrohalter gekauft, geht es hinten noch? Oh, das müsste näher ran, gell? Ich kann mich mal versuchen zu setzen. Ich verstecke mich ein bisschen auf dem Bildschirm. So. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Ah, ist super. Dachte mir doch. So.
Test, Test, ah. Alle wieder wach? So, weiter geht's. Falten. Oh, kannst du auch da liegen lassen. Kein Mikrohalter. Und man sieht, also ich sehe dann weniger, wo es hingeht. Jetzt, hallo, da. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Lieblingsset, Style, Data, Lines, Points, und plotte das nochmal, gehe ich mal eins zurück. Und wenn ich weiß, was ich plotte, dann weiß ich schon, okay, hier sehe ich jetzt halt wirklich die Tankstelle, wenn man ein bisschen reinguckt, in dem ganzen Gefussel, man sieht, wann welche Tankstelle wohin den Preis ändert. Und ich sehe hier auch sogar noch, das geht so in die Richtung. Und also, wenn wir viele Daten sehen und ganz viele Messwerte übereinander schmeißt, seht ihr so mehr. Und wenn es sehr viele Sachen sind, dann lässt man die Punkte auch weg. Erstens plottet es dann viel, viel schneller. Ja, wenn ich jetzt ganz rauszoome oder sowas habe. Und deswegen hatte ich das damals so gewählt. Blöde Darstellung, wenn man jemand nicht erklärt, warum und was ich mir dabei denke, wenn ich die schrägen Linien sehe, völlig falsch. Im Schulunterricht hätte man 0 Punkte gekriegt, weil natürlich zieht man da keine Linien durch. Aber es ist wirklich eine Darstellungsfrage, was will ich zeigen, was will ich erkennen können. Und es kann auch schlimmer werden. Mach das mal geschwind weg. Die liegen in einem Verzeichnis ID, da habe ich meine Tankstellen gesammelt. Das sieht so aus. So, jede Tankstelle hat so eine offizielle ID gekriegt, man kommt halt die Webseite. Wenn man da hinguckt, und da werden die dann abgespeichert. Das sind momentan 650 Tankstellen. Und wenn man das jetzt so alles haben möchte, da gab es dann eben auch so ein vorbereitetes Plot-Kommando. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, make plot. Oh. Das hat noch funktioniert mit GluePlot 4.6. Da kommt, okay, werde ich gleich nachher nochmal drauf eingehen. Das führt uns zum übernächsten Schritt. Make geht nicht, das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich wollte es eh von Hand machen. Jetzt habe ich da so plot eine Datei, noch eine Datei, noch eine Datei. Wenn man jetzt viele Sachen hat, kann man ja kreativ werden und sagen, was ich noch gar nicht erklärt habe, man kann hier nicht bloß Dateinamen reinschreiben, man kann auch viel coolere Sachen machen, nämlich Kommandos reinschreiben. Also ich kann ja jetzt sagen, Echo 1 und 2, und 3. Achso, und weil ich Timespec noch habe, dann muss ich sagen, da muss ich angeben, nehme die erste und dritte Spalte. Und jetzt hat er mir einen Punkt, das Echo sagt die Zahlen 1, 2, 3, 1 ist die Zeit und die Zeit ist dann, was auch, achso, und jetzt muss ich rauszoomen, dann sind wir gleich beim ersten. Im Jahr minus 23, wahrscheinlich weil ich die 64-Bit-Version habe, fragt mich nicht. Also wenn ich das Time-Zeugs wieder ausmache, dann sagt er, ich habe jetzt einen Punkt bei 1 und 3, weil ich die erste und dritte Spalte nehme. Machen wir jetzt nur, nein, also man kann da vernünftigere Kommandos reinmachen. Zum Beispiel, unvernünftiges Kommando, cut in ID liegen tolle Tankstellendaten, gibt die doch mal alle aus und plotte die doch alle mal. Mehr Daten. Und dann sieht man schon, okay, also manche Daten scheinen ein Problem zu haben. Es gibt Tankstellen, die sagen mal, kauf bei mir Diesel für 9,99. Ist ein Angebot, das kann man annehmen oder auch nicht. Meistens wollen sie ihn den dann auch nicht verkaufen, weil wenn das dann so in der Anzeige steht, heißt es dann ganz oft, ich habe gar keinen. Weil das ist ja nur ein Angebot und solange der Vertrag nicht zustande kommt, sind sie nicht verpflichtet, den für 9,99 zu verkaufen. Wie das ja im Supermarkt auch so ist. Also da kam jetzt so die juristische Genaufloskel mit Kaufangebot und irgendwie. Ja, also was ich eigentlich zeigen wollte, jetzt habe ich da ganz viele Sachen hintereinander gehängt und der nimmt halt jetzt die ersten Tankstellendaten, mal die da rum. Und dann geht die Linie weiter beim nächsten Jahr 2013 für die zweite Tankstelle. Es kommen diese vielen horizontalen Linien, die da drin sind. Das ist total toll, dass man hier jetzt so mit Kommandos mehrere Dateien oder auch Kommandos Daten generieren kann und so Zeugs. Das hat eventuell Seiteneffekte. Also jetzt, das ist so einer davon. Und jetzt muss man sich irgendwie überlegen, wie geht das? Und wenn die Daten nicht so ganz in dem Zustand sind, wie man es haben möchte, dann kann man jetzt entweder auf der Shell erstmal rumopern. Aber dann muss ich wissen, wie habe ich die Daten jetzt so konvertiert, wie ich das brauchen kann. Oder ich gehe her und mache das in mein Knuplot-Kommando rein. Dann bleibt das in dem Knuplot. Ich muss mir den Daten noch das und das machen, damit ich da irgendwie hinkomme. Und jetzt muss ich da dafür sorgen. So eine Linie wird immer dann unterbrochen, wenn meine Leerzeile drin ist. Das heißt, der Plot ist irgendwas. Wenn jetzt eine Leerzeile kommt, dann wird die Linie aufhören, eine neue anfangen. Das heißt, ich muss da jetzt Leerzeilen reinkriegen. Wie macht man das auf einer Shell? Da können wir jetzt irgendwie sagen, vn in die ganzen Dateien. Du gib mal die Datei $n aus und mach noch ein Echo hinten dran. Da habe ich eine Leerzeile und mach dann dazu. Und so kann Knuplot plötzlich Shell-Kommandos. Und jetzt sind die Linien weg. Und jetzt plottet das alles richtig schön. Und ich zoome mal eins zurück. Was ich auch da immer noch... Also das sind jetzt 615 Tankstellen, die sich so nach dem Marktwunsch verhalten. Und jeden Tag 20 Cent hoch und runter schwanken, so ganz genau 15, ja. Also schon, und das machen sie wirklich, wenn man da reinzoomt, das machen sie seit 2013. Der Markt will das so. Am Anfang waren es ein paar weniger, weil erst habe ich das nur in meiner Umgebung, aber das ist, da haben ein paar noch irgendwie nicht gerafft, dass das mit den hohen Preisen keine gute Idee ist. Aber ansonsten, der Tagesrhythmus, der ist da, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Cool, also Message hier ist, man muss sich überlegen, wie man das alles darstellt. Man kann hier drin beliebig Daten sammeln. Ich könnte jetzt auf meinen Messcontroller zugreifen und sagen, gib mir mal Daten, stell die da. Kann die irgendwie so umfummeln, dass die gut sind. Da kommen vielleicht noch ein paar Beispiele. Oh Gott. Jetzt habe ich ein tolles Bild gemacht. Na, ich muss nochmal ein tolles Bild machen. Gehen wir wieder ein paar Schritte zurück. Wo tolles Bild war hier? Mit Steps. Das war jetzt irgendwie eigentlich ganz toll. Und auch mit den Schritten und so. Und jetzt machen wir dann nochmal... Der ersten sagen wir mit Linepulse nach Haralds Art, dann machen wir das gleiche nochmal mit Using Steps. Nochmal einen zur nicht Using Steps, sondern With Steps. Und dann muss man sagen, weil es Zeiten sind, muss ich halt irgendwie Spalten angeben. Will man eh machen in aller Regel. Dann sah das irgendwie so aus. Die Steps sind total toll und die tauchen auch immer wieder ab. Das will man wirklich so haben. Ich habe auch mal Vorträge gehalten über Volkszähler. So, wir bauen smart wieder, wir messen, wie viel Strom der Kühlschrank und sonst was braucht. Und da gibt es so Geräte, die machen immer Puls, die haben wieder eine halbe Wattstunde verbraucht. Das ist so, macht man einen Hutschienenzähler in seinen Sicherungskasten rein und kann sein Haus monitoren. Tolle Sache. Für 20 Euro kriegt man die ganzen Messdaten. Gibt es tolles Webinterface dafür von volkszähler.org, wo man das alles machen kann. Die stopfen diese irgendeine Datenbank rein, dann gibt es so ein PHP-Zeug und dann, da kamen dann so auch solche Kästchen raus. Weil der hat dann gesagt, hier Puls, du hast wieder eine halbe Wattstunde gebraucht, das ist jetzt, der letzte Puls war so und so lang her, das heißt, in den letzten 5 Minuten hast du so viel verbraucht, das ist also so ein Durchschnittsverbrauch. Dann kam irgendwie, jetzt hast du wieder so viel verbraucht. Und die haben das dann halt so dargestellt wie die Benzinpreise. Das Dumme ist, wenn da jetzt einmal ganz kurz 2 Pulse nacheinander kamen, dann habe ich ganz viel Strom verbraucht, weil ja schnell der zweite Puls kam, da hat er einen Kuchen gemacht. Und dann kam der nächste Puls viel später, weil ich mein tolles Gerät, mein Wasserkocher heute abgestellt habe. Und dann ist es passiert, dass da plötzlich ein ganz breiter Balken war. Ich habe jetzt mal so viel und viel später was anderes. Und die Fläche unter dieser Kurve ist genau die Energie, die ich verbraucht habe und bezahlt. Und ich habe da drauf gerungen, das kann überhaupt nichts. Warum sind da manchmal so riesengroße, hohe Kästen? Wann habe ich denn so lange so viel Strom gebraucht? Und es hat sich herausgestellt, oh, das ist einfach eine völlig schwachsinnige Darstellung. Die haben da so, ja, wir malen mal, also mit irgendeinem PHP irgendwas Gedöns. Aber die Diagramme sahen genauso aus und das hätte in Knuplot auch so ausgesehen. Ja, wir machen Steps, weil ist ja immer, das gilt so lang bis. Aber nicht wie bei den Spritpreisen, das gilt so lang bis, sondern bis hierhin hast du im letzten Zeitintervall bis zur letzten Messung so und so viel im Durchschnitt verbraucht und Steps ist einfach falsch. Weiterlesen und irgendwann findet man, hey, F-Steps. Das ist, nehmen wir an, dass wir jetzt den Strom verbrauchen, dann heißt das jetzt, du hast jetzt bis dahin im Durchschnitt immer genau so viel und dann der nächste Puls heißt, du hast insgesamt eine halbe Wattstunde, das ist im Durchschnitt so viel. Je nachdem, was ihr darstellt und was ihr gemessen habt und was ihr so treibt, gibt es da einfach richtigere und falschere Varianten. Und die kann man auch zusammen dann sehen, wie das aussieht. Also manchmal merkt man halt wirklich an so kurzen Pulsen, dann merkt man, das kann alles nicht sein. Jetzt habe ich da irgendwas falsch. Komma zu viel ist auch nicht gut. Das ist immer ganz picky. Das ist einfach so, ja, dann wird halt mal was nicht geplottet. Jetzt habe ich da also die Linien, die Kästchen und alles mögliche, so tolle Sachen. Und das finde ich das Diagramm total toll. Und will das im nächsten Vortrag wiederverwenden und will das vielleicht noch an die Wand hängen. Und auf meine Webseite. Dann jetzt mal gucken, was können wir dann Ausgaben machen. Bisher habe ich es bloß auf dem Bildschirm gemacht. Das Wichtigste und das eigentlich das tollste Kommando überhaupt ist save My first plot. Ich nenne die traditionell .gp irgendwas 1. Das ist meistens so Datenfall.gpa. Ja, und weil ich ja gerade sehe, welcher Datenfall ist denn das eigentlich, das gehört natürlich zu dem Datenfall, dann würde ich die Datenfall.gplot 1, 2, 3, reine Konvention, Namen sind Schall und Rauch in Unix. Jetzt hat er das gesaved. Jetzt gehe ich mal geschwind aus dem Gnuplot raus und starte ein neues Gnuplot. Und dann, so wie die vorher mit diesem All-Demo, load, so solche gesaveden Files darf man da wieder loaden. Also das ist jetzt das, was noch im Hintergrund weiterläuft. Und dann sage ich ecenter.bumpstar.plot. Dann denkt er, ich kriege das gleich mit all den Einstellungen irgendwie wieder. Das hat zwei tolle Effekte. Gehe ich da mal wieder raus und zeige mal, was da wirklich drinsteht in dieser Datei. Das eine tolle ist, im Hintergrund werden automatisch Daten gesammelt. Das heißt, nächste Woche kann ich wieder hergehen und sagen, load ecenter.plot. Und er tut mir das gleiche Dekrement an. Jetzt habe ich hier eine bestimmte Stelle reingezoomt. Ich habe gesagt, zeig mir genau die 4 Tage. Dann würde das beim nächsten Mal wieder, das steht da drin. Wenn ich aber sage, zeig mir ab 1.1.2015 bis zum Ende, dann tut er immer vom 1.1.15 bis zu den aktuellen Daten. Das heißt, wenn da neue Daten irgendwas kommen, dann kann ich bloß einfach diese Save-Datei wieder laden und ich kriege die tollen neuen Daten gezeigt. Schöne Sache. Oh, gucken wir mal, was da wirklich ist. Also ich bin im Last drin, dann machen wir Ausruf, ich mache das mal in der Shell. Das zweite Geniale an diesen ganzen Sachen ist, hier stehen alle Gnuplot-Parameter und Kommandos drin, die es braucht, um dieses Diagramm zu machen. Set unclip points, noch nie gebraucht, keine Ahnung. Set bar, keine Ahnung. Aber wenn man dann so ein paar Sachen habe ich ja irgendwie gesetzt. Was habe ich denn überhaupt gesetzt? Ganz wenig bis jetzt. Aber ganz am Schluss ist das Plot-Kommando. Das heißt, er setzt diesen Parameter, jeden Parameter irgendwo x-Range. Set x-Range. Zeig mir an, vom da wo ich halt irgendwie wieder rausgehe, von diesem Datum bis zu dem, könnte ich jetzt was anderes machen bei ZY-Range, wer sieht schon, oder Z-Range. Die Syntax ist, wenn man nichts angibt, macht man Sternchen rein oder lässt es auch ganz aus. Habe ich auf der Kommandozeile noch nicht gehabt. Und man sieht, es gibt total viele Ranges. R, T, U, V. Es gibt einen Z-Title und Gott und die Welt. Ah, Z-Title, gutes Stichwort. Das ist jetzt eigentlich schon schön, aber so darf man das natürlich nicht veröffentlichen machen. Jetzt muss man da ein paar Legenden dran machen und so. Und man liest sich das mal durch und stellt fest, was man alles noch setzen könnte. Denkt, liest mal die Doku dazu. Set Title ist immer eine gute Idee. Der Dieselpreis beim. Wenn wir das gucken, Replot und tada und dann Set ein X-Label. Die muss man alle mal, aber es sind total wenig Kommandos. Also von den vielen verwende ich regelmäßig 2, Plot und irgendwie. Und wenn ich dann ein Diagramm an Kollegen geben muss, dann schreibe ich noch an die X- und Y-Achse an, was es wirklich ist. Ich weiß ja, was es ist. Set X-Label, was ist denn irgendwie die Zeit? Keine Ahnung. Und dann kommen wir noch ein Set Y-Label, Preis. Und als ordentlicher Physiker gibt man auch immer Einheiten an. Jetzt sieht es doch schon ganz hübsch aus. Und jetzt sieht man hier oben immer da wirklich genau die Kommandos, die man da so drin hat. Datei, using, erste, dritte Spalte. Das ist natürlich für mich total vielsagend, aber für die anderen wieder eher kryptisch. Wenn man nicht weiß, wo das ist, dann sucht man das letzte Plot-Kommando. Das ist es gar nicht. Das ist auch nicht. Oh. Ist ja fies. Hat er jetzt abgespeichert, was ich gemacht habe? Wissen wir nicht. Aber ich habe einen Save gemacht. Also zumindest mal, hey, meine ganzen Sachen, das war gutes Timing. Das heißt, ich kann zumindest hier den ecenter.plot schon mal wieder reinladen. Ups, also den machen wir mal weg. Den schieben wir mal rüber. Und den Rest haben wir zum Glück noch im Screen zum Abhausen. Ist das nicht ein Glück? Set Title irgendwas. Set Xlab. Das ist 5.0. Man sollte die 0.0-Version verwenden. Ne? Was wollte ich gerade noch machen? Und wie hieß das letzte Kommando? Da kann man sagen, show plot. Da darf ich es dann abmausen. Also das macht genau dieses Diagramm. Und da kann man für jeden Plot noch ganz, ganz viele Sachen dazu schreiben. Ich könnte hier sagen, line color, darf man wieder abkürzen. Irgendwie, ich hätte gerne andere Farbe, ich hätte gerne andere Marken und sowas. Lassen wir das. Aber ich kann den Title dazu machen. Title und das ist jetzt, und da schreibe ich jetzt mal rein, das sind die Lines. Ich weiß gerade, schreibt man das so? Kriegt ihr dann raus? Ist ja egal. Title Steps. with, ein bisschen kryptisch darf es ja sein, with steps, with irgendwas und da hinten machen wir noch with f steps, dann weiß man wenigstens, was diese drei. Width, das width gehört innen rein und das t davor und irgendwie so. E. Und dann, oder man kann es ja auch ganz weglassen. Wenn ich jetzt mal an einer Linie nichts haben will, kann ja mal sein für irgendwelche Gründe, dann sage ich title leer. Dann verschwindet die ganze Legende. Man kann ihm irgendwie noch sagen, dass wir die Linie machen. Wenn man eine Linie haben möchte, kann man zum Beispiel ein Leerzeichen machen. Aber solche Sachen. So, jetzt ist es eigentlich ein total hübsches Diagramm. Es steht dran, wo es herkommt und hingeht. Und noch Copyright irgendwas und so ein Zeugs. Save man das schnell wieder ab, bevor es abstürzt. So, damit kann ich es zumindest reproduzieren. Es sieht schön aus. Jeder weiß, was es ist. Jetzt wollen wir das mal irgendwie in eine andere Form kriegen, dass man das auch ohne Knublatt machen kann. Ah. Einmal noch, also das Durchlesen, was da alles drin ist, was man noch tolle setzen kann, lohnt. Da habe ich dann, ach, da gibt es Kommandos. Was auch lustig ist, hey, Unix. Wenn die erste Zeile anguckt, Kartenzaun, Ausrufezeichen, User, bin Knublot, das ist. Da steht auch immer bin Bash. Aber ja, das sieht aus, wie man das irgendwie, aber ist ja nicht aus, wie man das irgendwie. Sender.gp1 geht nicht, weil Permission. Ja, also deswegen. Und wenn man das jetzt macht, auch total nett, wird Knublot aufgerufen. Das ist immer, wenn man da oben irgendwas reinschreibt, dann wird das Programm aufgerufen mit dem ganzen Input. Deswegen tut die Shell dieses Shell-Skript abarbeiten. Man könnte es in den Make-File oben reinschreiben und oben einfach so User bin Make und dann macht es das, was da drin steht und so plottet es das, was da drin steht. Der ist hier schon wieder fertig. Das heißt, der plottet es, startet im Hintergrund dieses Grafikdingens noch. Das heißt, wenn ich meine Diagramme so habe und guckt, da liegen noch mehr so blub, blub, blub irgendwie rum, dann kann ich die einfach aufrufen, laufen lassen und dann macht es plopp, den Plot und das ist toll. Für einfach mal geschwind jemand zeigen. Aber jetzt mal, ich habe vorher versucht, den hier aufzurufen, der plottet mir alle Tankstellen, weil es gibt natürlich einen Make-File, da kann man sagen, Make-Plot 1. Der macht dann, mach mal das Terminal und irgendwie und macht doch ein Pause minus 1 dahinter. Das Pause minus 1 wartet, bis ich Return drücke. Das heißt, das geht nicht so. Hat ein paar Vorteile an der Stelle. Aber wenn ich das jetzt nochmal versuche, ich habe auch versucht, die reinzuladen, diesen ID irgendwas, kommt das hier. Expecting time for irgendwas. Für Z-Daten. Was mich total ankäst an Knublot. In jeder neuen Version, die ändern irgendwelche Kommandos. Und wenn man das dann abgespeichert, weil fast alle Kommandos da drin stehen, auch Zeug, das mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe jetzt hier nichts mit Timeformat Z und irgendwie und warum immer das da drin steht, fragt mich nicht. Von alt nach neu geht es meistens. Wenn man aber mal ein neues Knublot hat und muss dann wieder diesem Freund geben, der hat noch eine ältere Version von 4.6 nach 4.5 und irgendwie auf meinem Controller läuft was anderes, das tut nie. Weil immer, der sagt nicht einfach, ja, kann ich jetzt nicht und mach mal weiter. Er bricht hier ab und macht nicht weiter, kriegst kein Plot und musst das Zeug dann rausschmeißen. Ich meine, das kann man jetzt dann irgendwie ändern und sagen, SED-I21D ist ja irgendwie, welchen habe ich genommen, den da? Gucken, ob es besser wird, schmeißen wir die Zeile mal raus. Wird natürlich nicht viel besser, dann schmeißen wir die Zeile 22 auch noch raus. Ja, das Timeform für X, dann hat sich das Format dann geändert wahrscheinlich. Die will ich jetzt nicht rausschmeißen, X war ja Time und verstehe ich jetzt gar nicht. Mal angucken. Also das ist manchmal mit dem Abspeichern, wenn man dann weiß, was man ändern muss, ist es schnell wieder gerettet, aber tut halt erstmal nicht. Ja, also da steht alles drin. Ich kann das mal kurz laufen lassen, aber eigentlich will ich jetzt mal wenigstens noch ein Bild auf Papier bringen. Und da sind wir wieder bei Z-Terminal, was alles Tolles geht. Also ich könnte jetzt sagen, Z-Terminal ganz klassisch. Macht mir ein PNG und dann sagt er, ich mache 640x480 Pixel Arial 12 Point irgendwas und alles, was man da so sieht, ein paar Parameter mehr kann man jetzt als Parameter auch angeben und muss dann, das heißt, das ist wirklich so gemeint, das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, Size 800x800, okay. Er beschwert sich nicht und sagt, okay, machen wir 800x800 Pixel zum Beispiel oder 1000x800. Und dann sage ich Replot, das wäre ihr PNG gewesen. Ja, das ist, und da muss man halt dann irgendwie noch wissen, okay, jetzt haben wir gesagt, was er machen soll, und macht halt Plop, und dann sagt er irgendwie noch, was weiß ich, esender.png, dann sagen wir nochmal Replot. Und Und dann gibt es hier ein eplot.png und das mal gucken, ob das auch schon tut. Aber ein PNG. Aber, ja, Pik und da, oh, da hat es Löcher drin. Da hat er versucht, ein Gitter wahrscheinlich durchzumalen und dann, dass man nicht richtig sieht. Und, ja, PNG. Ah, ne, ah das, sorry, ich nehme alles zurück. Hat irgendwas mit Interpolieren und so zu tun. Das ist die Pixelbasis. Das war einfach zu groß. Also wenn man die einzelnen Pixel anguckt, jetzt kann ich da ein bisschen rumschieben, dann sieht man, es hat doch hat gestimmt. Ausnahmefälle. Was viel schöner ist, ich will sie ja auch gedruckt haben. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich noch nicht ausprobiert mit Version 5. Set Terminal. Was ich immer mache, ist Set Terminal Postscript. Ich hätte gerne Postscript. Das wäre der Postscript-File gewesen. Wenn man genau aufgepostet, vorher waren es 12 Kilobyte, das hat er jetzt in das PNG hinten dran geschrieben. Bei der Output immer noch in das PNG geht. Dumpf, was immer jetzt das PNG macht, gucken wir es nochmal an. Hey. Der Viewer ist noch zufrieden, dass er hinten im Postscript-File dran liegt. Ist eigentlich blöd. Also, mal ein neues Set-Output, Postscript und sagen nochmal Replot. Kein Postscript auf dem Bildschirm, das haben wir schon mal richtig gemacht. Jetzt mal angucken. Ah, hinten jetzt mit Showpaste auf, das muss nicht so sein. Ich möchte einfach nur warnen, wenn man jetzt einmal so ein Plot macht und das sofort zum Drucker schickt. Weil, wenn ich jetzt da Plot Sinus von X noch, geht das? Ah, genauso wenig passiert. Und jetzt machen wir mal Ghost View auf isHinter. Das ist mein Plot. Huch. Also erstmal rot, grün, blau. Also das ist wenigstens kompatibel geblieben. Ich bin begeistert, weil alles ist bunt. Dieser Postscript-Treiber macht defaultmäßig alles schwarz-weiß. Wer braucht sowas? Aber egal. Und und das ist der Sinus, der jetzt wieder in dieser Zeitskala irgendwie, ich habe ja reingezoomt, Moment für die, Sinus liefert halt keine Messdaten zwischen 1,4 und 1,5. Das liegt an dem Zoom, den ich gewählt habe. Hier drin gibt es keinen Sinus zu sehen, sonst wäre da irgendwo ein Sinus unterwegs. Aber er hat jetzt einfach zwei Grafikseiten reingeschrieben. Deswegen kann es auch passieren, war zumindest in älteren Knuppert-Versionen, man macht mal kurz einen Plot, Set Output irgendwie, plot da mal rein, schickt das ab oder will das angucken und irgendwas hängt noch im Output-Buffer von Knutplot, weil er könnte ja nachher weiterschreiben, so dieses Buffer-Standard-IO. Wenn man's, vielleicht haben sie das jetzt mal gefixt, weil ja, wenn das Plot-Kommando fertig ist, kann man mal einen Flash machen. War halt früher nicht. Das heißt, man muss dann wirklich entweder erst ein Set-Terminal, ich will es ja eh nachher wieder auf dem Bildschirm haben. Ah, hier habe ich QT, gell? Dann machen wir Set-Terminal QT und an der Stelle schließt er dann immer die Plot-Dateien. Jetzt habe ich das Terminal gewechselt. Letzte Woche, man kann auch ein Unset-Output sagen. Der macht auch, sorgt dafür. Ich habe dann zwar noch kein neues Terminal, es ist dann immer noch Terminal Postscript. Wenn ich jetzt Replot mache, weil ich schon Set-QT gemacht habe. Set-Terminal Postscript. Ich habe kein Output mehr, es gehen keine Dateien, dann kommt es halt auf dem Bildschirm raus. Bei Postscript tut es nicht weh, das ist ASCII, bei PDF ist schon wieder blöder. Also da kann man mehrere Sachen hintereinander, kann ich sagen, Plot das erste, Plot das zweite, Plot das dritte und kann so eine Dokumentation machen. Was sich da dann lohnt, ist die Sachen einzeln vorher, ich habe den View oder ich habe die Messdaten, noch welche, alle in irgendwelche so Save-Files abzuspeichern. Und wenn ich dann sage, jetzt will ich das drucken in PDF, in die Dokumentation, in die Doktorarbeit, dann brauche ich bloß noch Set Output Postscript und dann mache ich Load erstes Diagramm, Load zweites, Load drittes und es gibt dann die Seiten, oder mache immer noch mal Output Load, wie ich es brauche. Und kann dann meine 5 Messdaten hintereinander wegmachen. Und deswegen auch mal zeigen. Nein, im Knutplot-File ist nämlich, wenn man genau hinguckt, in den ersten zwei Zeilen steht drin, welche Terminal-Settings er hatte, wo ich das gesaved habe. Aber die sind auskommentiert. Das ist dokumentiert und wenn ich einen Output-Namen schon gehabt hätte, wäre er drinstehen. Aber er führt das nicht aus, genau aus dem Grund, ich kann dann wählen. Ich sage, jetzt möchte ich aber Postscript haben, lad mir die Datei. Wenn das Terminal QT drin wäre, dann sagt er, okay, Postscript habe ich jetzt nicht gemacht, jetzt stelle ich es wieder da. Aber man kann nachgucken, man könnte die Kommentare wegmachen, aber das ist der Grund, warum es zwar drin steht, aber auskommentiert ist. Finde ich praktisch. So, und also, aber wie gesagt, zurück, Set. Und das mit dem Postscript, das kommt immer schwarz-weiß und wenn es mehrere Linien sind, macht er die dann gestrichelt und grau. Das braucht kein Mensch. Wenn man genau hinguckt, zackt einem das aber auch. Irgendwo so mittendrin, ich mache mal Landscape, bla, alles Mögliche. Ah, ich mache Enhanced. Vor Knutplot 5 stand hier no, unenhanced, no, auf jeden Fall nicht Enhanced. Mit dem Enhanced Mode kann man Sonderzeichen in die Labels reinmachen. Da gibt es dann, steht in der Doku drin, da kann man so Gradzeichen für Grad Celsius und griechische Sachen. Man kann da LaTeX-Kommandos reinmachen mit Dollar Schnickschnack. Also, wenn man das in Tech einbindet, gibt es tolle Möglichkeiten, Fonts und alles. Das geht in diesem Enhanced Text-Modus. Und der immer bei jedem Terminal nicht enabled war. Da musste man dann früher immer sagen: Terminal, ich hätte es aber gerne enhanced. Und vor allem, ich hätte es gerne Color statt Monochrom. Und irgendwo, jetzt mal gucken, dashed. Default Duplex, irgendwo steht noch Dashed oder sonst irgendwas drin wahrscheinlich. Color und dann Solid, das Set, Color und Solid. Ich hätte gern farbige Linie und ich hätte sie gern nicht gestrichelt, sondern durchgehend. Und dann kann man sich noch eine andere Schriftart wählen, wenn das ist Schriftgröße und all so ein Zeugs. Das ist für ein normales Diagramm nicht, aber mach es bitte so bunt wie auf dem Bildschirm. Und dann wieder Set Output, weil ich den vorhin mal weggeschmissen habe, EPS. Set Terminal und dann wieder zurück, dass es sicher im File ist. Auch schon nicht geklappt. Und so, und jetzt gucken wir das nochmal an. Und das letzte Plotkommando war ein Sinus. Und wenn ich Replot mache, dann macht er nochmal den Sinus, der nichts anzeigt. Okay. Ich mache nochmal Z-Output. Terminal hat er schon. Holen wir das wohl dem, der eine History hat, die wir mit Ctrl-L versuchen können. Und da kann man QT und Ctrl-RGV. Habe ich was geplottet? Habe ich nichts geplottet? Da ist nichts drin. Nein, eigentlich nicht. Ich habe es zurück, damit das rauscht. Also, ich hätte gern ein PostScript-File, ich hätte es gern outgeputtet. Jetzt kann ich wieder Replot machen, jetzt will ich wieder nach Qt zurück, dass alles drin ist. Und da noch eins runterzoomen. Den kann man jetzt nach PDF konvertieren. Ich kann auch direkt sagen, also ich kann das gleich jetzt nochmal in grün machen. Z-Terminal PDF gibt es. Mal gucken, was jetzt passiert. PDF macht defaultmäßig schon farbig und glaube ich zumindest. Er sagt nicht, es ist monochrom und irgendwie, das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir nochmal ein A. Den Output-File nehmen, weil wir jetzt geändert haben, und schreiben das in eine PDF-Datei. Nein. Achso, Terminal habe ich schon geändert. Dann mache ich einen Replot und gehe wieder auf Qt zurück und guck mir das mit GV zum Beispiel an. Ist deutlich kleiner. Hat er uns aber auch schon gesagt, wenn man genau hinguckt. Defaultmäßig, aus welchen Gründen auch immer, werden die PDFs 5 Inch mal 3 Inch gemacht. Wenn ich das auf dem A4-Drucker ausgebe, ja, ist auch schön, kann man mal so machen, aber fragt mich mal, warum. Irgendwo gab es einen Knopf. Und auf A4 sieht es dann halt so aus. Kann man jetzt alles angeben und so, also und Schriftgrößen, Linien, sonst was, Verhältnisse finde ich nicht so richtig. Also aus diesem Grund und vielen anderen gehe ich bis heute her und mache halt dann ein PS to PDF. Hier geht keine Completion. PDF und nehme den eSender PS und konvertiere nach eSender 2.pdf zum Beispiel und gucke mir den an. Der hat dann wieder das gleiche Format und irgendwie. Interessanterweise wieder ein bisschen andere Ränder. Druckt sich besser, mailt sich besser an Kollegen. Und so. Also da muss man ein bisschen mit rum. Und der stellt, Acrobat stellt es richtig dar. Das ist wieder ein Ghost-View-Problem. Das ist, also mit Ghost-View soll man auch keine PDFs angucken. Das ist, kann mal gehen, muss nicht. Wir sind fast am Ende. Oh Gott, das war so die Einleitung. Guckt euch die Demos an. Was ist noch ganz wichtig? Gibt es denn Fragen? Gibt es Kommentare? Ja? Achso, laut brüllen, ich wiederhole es auch gerne. Das ist.
Kann der Transparenz und kann der die Transparenz dann auch abhängig von der Höhe des Werts und kann der über die Zeit was bewegt darstellen?
Antwort 1, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Ja, also mir ist aufgefallen, wenn ihr ein Beispiel anguckt, zumindest wenn man SVG macht, kann er das. Früher waren die Farbwerte der RGB nur rot, grün, blau und sowas. In den Release Notes von Version 5 steht irgendwas drin, er kann den Alpha-Kanal. Man kann auch die Farben kontrollieren über durch Speicher, das heißt, ich bloß Zahlen in X- und Y-Spalte. Man kann dann sagen, nimm eine dritte Spalte und nimm die Farbe aus der dritten Spalte. Dann darf in irgendeiner Spalte eine Farbe drinstehen, was dann früher ein 24-Bit-Rot-Grün-Blau-Wert war. Das heißt, ich könnte in meinen Datenfile für jeden Punkt, für jeden Datenwert einen Rot-Grün-Blau-Wert, so Hex oder irgendwie reinschreiben, magisch als Zahl. Und da darf neuerdings noch ein Alpha-Kanal drin sein, da sind es dann 32-Bit. Also solche Sachen gehen wohl, habe ich nie was mitgemacht. Vielleicht ganz am Anfang mal eine Frage, dachte ich, da komme ich hin. Datenfiles, kann das auch eine CSV-Datei sein? Antwort 1 ist, klar geht das. Man geht dann her, die Kommas tut man, also halt, man ersetzt einfach mal die Kommas durch Leerzeichen, weil er hat defaultmäßig irgendwie die Leerzeichen separiert und ist überhaupt kein Problem, habe ich Jahrzehnte so gemacht. Irgendwann habe ich gelernt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gehe, wenn nur mal Help selbst sagen soll, der sagt, hey, ist der Data File Separator irgendwie und da kann man ein Komma reinmachen oder ein Semikolon, dann ist das der Separierer und dann ist $1, $2, $3 Komma getrennt irgendwie, ja, es geht. Wenn man dann guckt, was sonst noch alles geht, Knoblot kann Binärdateien lesen. Mit dem Ganzen, kann sagen, da ist ein Binärblock und jede 17. Byte sind 4 Byte, so ein Floating-Point-Format oder irgendwas. Also mit ganz, ich habe es einmal gemacht, das hat tatsächlich funktioniert. Es kann, wenn es richtig übersetzt ist, die Version hier, die ich gerade habe, nicht, HDF-Dateien, so Hierarchical Data Format, so richtig strukturierte Binärdaten, die dann Messdaten, Erfassungssystem, Auswertung und sowas machen. Es geht ziemlich viel. Doku lesen, für manche Sachen wirklich in die Quellen reingucken. Früher konnte Knoblot auch nicht defaultmäßig PDFs ausgeben, weil man eine lib-PDF gebraucht hat, die viele Systeme nicht haben. Das muss man dann reinkompilieren. In dem Knoblot-Zeug gibt es irre viele Gerätetreiber, die hier auch nicht reinkompiliert sind, wenn ihr einen schrägen alten Drucker habt. Was ein Input-Dateiformat ansonsten ist, es kann 3D-Sachen plotten wenigstens. Das ist vorher auch mal irgendwie gezeigt worden. Gestern gab es einen tollen Workshop von AWK SED irgendwie. Und da waren dann irgendwas... Das war im AWK-Teil. Und da gab es irgendwas, das nannte sich nicht Noten, nein, halt, das war eins früher wahrscheinlich, Noten, Surface, die haben das besser organisiert, Surface. Surface klingt schon, hey, da sind Zahlen drin. Harald sieht Zahlen. Ah, und jetzt, Moment, das war durch den Binärkram gerade auf dem Terminal, hat das Terminal wieder tolle Sachen gemacht. Wir müssen das Terminal resetten. Jetzt tun meine Kasselasten wieder, ganz wichtig. Harald sieht Zahlen, Harald wirft die in Knoblot rein. Ah, unset x data. Warning, kennt ihr irgendwer? Plot. Ach so, danke. Wenn, ja, das ist, weil da irgendwas schief war, hat er das Plot-Kommando, der macht Replot noch den alten. Nein, das ist Set Auto alles Mögliche Replot. Unset X-Data. X-Data ist ja schon X drin. Ja, so oder so ähnlich. Den möchte man dann Set Style Data nur Punkte mal darstellen. Toll. Warum ist das so? Weil, ja, hey, da sind ja auch 3 Zahlen drin, das nennt sich schon Surface, klar. Wenn das Surface heißt, dann guckt man im Help nach, dann wird man vielleicht auch ein Surface-Plot machen wollen. Das sieht ja schon viel besser aus. Und jetzt kann man hier sagen, with lines points. Und da ist wieder genau das Problem, das wir vorher bei den Tankstellen schon mal hatten. Der malt halt irgendwie, da stehen jetzt wirklich die Zahlen für X und Y und Z und sowas drin. Und da malt er halt jetzt so malen nach Zahlen, von hier malen wir halt wieder unten den Strich zurück, das sieht alles total doof aus. Deswegen haben die das auch in AWK. Also das Problem ist jetzt wirklich, wenn man da reinguckt, wie sieht das aus? Das ist x, y, 0,000, das ist alles halt da die erste Reihe sozusagen und dann kommt die zweite Reihe und das ist total doof. Jetzt muss da eine Leerzeile rein. Wie macht man das in Excel? Man fügt da halt immer irgendwie Sachen ein. Wie macht man das in einem Knoblot-Tutorial? Man macht da AWK, im AWK macht man... Man guckt da einfach, in der zweiten Spalte, wenn sich was ändert, hier brauche ich eine Leerzeile. Wenn in $2 was anders wie die letzte $2-Zeile ist, dann machen wir mal ein Print leer. Und sagen, wir merken uns den zweiten Dingens und dann sagen wir irgendwie Print, ist eigentlich ganz klar. Dafür gab es ja gestern einen Workshop, das haben wir gelernt. Und wie weiß man das? Also so viel, zum Kontrollieren hängt man da dann immer noch ein TL mit dran. Dann schreibt er das, was ins Knoblot reingeht, in eine Datei L rein. Dann kann man gucken und hey, da sind die Leerzeilen drin, die sagen, dass das richtig geht. Endspurt. TL können wir uns eigentlich schenken, egal. Jetzt sieht es schon total viel schicker aus. Und jetzt allerletzter, with Linespoint PM 3D, glaube ich. PD. Oh, danke schön. Dann heißt das so. So neumodisches Zeug. Also wie gesagt, ich muss das mal mit meinem... Ich hab noch einen Stiftplotter daheim. Die Stifte sind eingetrocknet genug, dass das keinen Schaden anrichten kann. So Zeug und noch viel mehr geht in Knublot. Und ihr könnt ja da, was ich gar nicht erwähnt habe, oh, nächster Vortrag, man kann Daten reinfinden. Tolle Beispiele. Wenn ihr jetzt wirklich Messdaten habt, letzter Satz, dann kann man wirklich, man kann die alle anzeigen. Wo bin ich? Also das hätte dann so ausgesehen, das sind die falschen. Schade. Andere Messdaten, du hast dich gerade nicht. Man hat Messdaten, kann die plotten und sieht irgendwas. Und dann muss ich jetzt irgendwie so eine Geradengleichung rauskriegen. Wie steigt das an? Was hat mein Messfühler für Signaloffsets oder einen AD-Wandler? Und da kann man einfach sagen, fit mir mal eine Geradengleichung, irgendwas, eine Exponentialfunktion in Sinus und sonst irgendwas an. Und fit. Ziemlich genau die gleichen Kommandos wie die Plotfiles für ziemlich genau die gleichen Daten. Dann macht es plupp, er macht da so eine Geradengleichung oder sonst was rein, dann kriege ich die Daten zurück und dann kann ich plot meine Daten, plot die Fit-Funktion, kann man das angucken, sieht das schön aus. Ich kann damit auch rechnen, ich kann sagen, plot meine Daten minus, ich kann mit immer da, wo ich so Doppelpunkt 1, 2, 3, ich kann mit den Daten wirklich rechnen, ich kann sagen, mach mal die Y-Achse mal 5, die anderen mal 10 oder mach in der Y-Achse, zieh mal meine berechnete Funktion ab. Was ist denn der Rest von dem, was ich gerechnet habe? Gehen gigantische Sachen. Und das, was ich da beim Bosch gerade mache, das läuft auf so einem kleinen Mikrocontroller mit Android, weil wir halt in Handy gehen wollen. Und irgendwie sage, hey, Knublot, Android ist eigentlich Linux und ich habe da eine Bash und lasse da Bash-Skripte laufen. Knublot draufgeschmissen, jetzt macht der Controller selber die Messdatenerfassung. Mit Knublot wird kurz Daten angefittet, die Messsensoren werden kalibriert, wird weitergearbeitet. Und früher war das immer so, Notebook steuert das alles, holt sich die Daten, fittet was, macht es wieder runter, macht weiter und geht alles ja, in einer kleinen Stelle, so ein Controller. Und Knublot ist klein und schön. Macht schöne Bilder, macht viel Spaß. Und wenn Sie Zahlen sehen, ab in Knublot.
Okay, ich bedanke mich ganz herzlich.
Wir können auch fragen, dann, dass der nächste.
Ja? Kann ich im Prinzip auch sowas online mitnehmen? Ich habe zum Beispiel ein Gerätefeld, das liefert mir immer Daten, das die letzten 50 oder so immer darstellt. Online quasi immer.
Ja, also dafür ist ein Cronjob da. Mein Tankstellen-Cronjob hätte jederzeit jetzt dieses Knublot aufrufen und so ein PNG-File oder was auch SVG oder was man heute hatte, dieses Canvas, mal gucken, ich habe keine Ahnung von Webseiten, schmeißt das da rein und wenn ich von außen draufklicke, liegt das Bild schon da. Ich kann jetzt ins CGI reinmachen, sonst was. Das ist ein Unix-Kommando. Wenn ich im CGI-Skript Unix-Kommandos aufrufen kann, dann macht es plopp, das PDF kommt zurück. Ja, ob ich da jetzt Tech aufrufe, um dynamischen PDF zu generieren oder das hier, das ist ja nur...
Auch selber kann quasi immer neu platten.
Na, in Knublot ist kein Webserver eingebaut, aber der nee, Webserver kann Knublot aufrufen.
Ist egal. Ich habe im Prinzip das Diagramm da.
Ich muss es mal unterbrechen.
Der nächste Vortrag findet jetzt in einer Minute. Ja, das ist draußen gerne noch mehr. Applaus